Wunderbar. Also sind erstmal alle da. Dann darf ich Sie alle ganz herzlich begrüßen. Die 122. Sitzung des Ausschusses für Inneres und Heimat eröffnen. Heute geht es um die öffentliche Anhörung zum Entwurf der Verlängerung der Geltungsdauer des sogenannten Plansicherstellungsgesetzes auf der Bundestagsdrucksache 19-26174. Ich darf mich bei den Sachverständigen dafür bedanken, dass Sie an der Anhörung heute teilnehmen und uns auch mit Ihrer Expertise zur Verfügung stehen. Ebenso darf ich mich für eingegangene Stellungnahmen bedanken. Die Sitzung heute wird wie üblich im Parlamentsfernsehen des Deutschen Bundestages übertragen und auf der Homepage. Später ist unsere Anhörung dann über die Mediathek des Deutschen Bundestages für die Öffentlichkeit zum Abruf bereitgestellt. Sie werden von uns und den Mitgliedern des Ausschusses das Protokoll und auch die Gesamtdrucksache sowie die Stellungnahme zu den Anhörungen erhalten. Es wird heute ein Wortprotokoll angefertigt. In der Gesamtdrucksache wird Ihnen dann, die Ihnen zugestellt wird, mit den Anlagen auch die Möglichkeit gegeben, eine Korrektur zu übersenden. Die Details, wie das genau zu erfolgen hat, erhalten Sie dann, wenn Ihnen die Unterlagen zugestellt werden. Wir haben für die Anhörung ein Zeitfenster von 2 Stunden vorgesehen, also bis 17.45 Uhr. Vom Ablauf her machen wir das wie folgt. Zunächst hat jeder von Ihnen, Damen und Herren Sachverständige, die Möglichkeit, circa in einem 5-minütigen Eingangsstatement in den Beratungsgegenstand einzutreten. Danach werden dann die Kolleginnen und Kollegen Fragen an Sie richten. Bei den 5 Minuten bitte ich darum, die Zeit auch in etwa einzuhalten und insbesondere, da wir die Redezeituhr nicht einstellen können, auch selbst etwas mit auf die Zeit zu achten. Ich habe hier zwar eine kleine Uhr, aber wenn jeder ein bisschen mitguckt, dann schaffen wir es auch, 2 Fragerunden gegebenenfalls der Kolleginnen und Kollegen zu ermöglichen. Bei den Frageregeln, die nach Ihren Eingangsstatements dann erfolgen durch die Fraktionen, gilt Folgendes. Jeder Fragesteller hat entweder 2 Fragen an einen Sachverständigen, eine gleiche Frage an 2 Sachverständige oder an 2 Sachverständige jeweils eine unterschiedliche Frage. Ob wir das in der 2. Runde genauso machen können, hängt von der bis dahin noch vorhandenen Zeit für die Anhörung ab. So, wenn ich jetzt, ja, diejenigen, die zugeschaltet sind per Video, machen bitte Ihr Mikrofon so lange aus, solange Sie nicht sprechen. Ansonsten dürfte ich jetzt nichts vergessen haben. Wenn es von Ihrer Seite auch keine Fragen mehr gibt, dann würden wir direkt beginnen und in dem Fall alphabetisch mit Herrn Sachverständigen Baumann.
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Ausschussmitglieder, durch das im Entwurf vorliegende Gesetz soll die Geltungsdauer des Planungssicherstellungsgesetzes verlängert werden, einem Gesetz, mit dem der Bundestag am 15.05.2020 sehr schnell auf die Covid-19-Pandemie reagiert hat, um eine ordnungsgemäße Durchführung vor allem von Planungs- und Genehmigungsverfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung sicherzustellen. Über die Zeitspanne fast eines Jahres konnten Erfahrungen mit diesem Gesetz gesammelt werden, auch wenn eine systematische Evaluierung noch aussteht, muss festgestellt werden, die Erfahrungen sind nicht nur positiv. Dabei muss man sich fragen, sind negative Auswirkungen von den gesetzlichen Regelungen verursacht oder generell dem Lockdown geschuldet? Sehr geehrte Damen und Herren, die Öffentlichkeitsbeteiligung wurde vor 50 Jahren als Reaktion auf die 68er Unruhen Anfang der 70er Jahre, also vor einem halben Jahrhundert, mit der Zielvorgabe von Willy Brandt, mehr Demokratie wagen bzw. der rechtsstaatlichen Idee der Öffentlichkeitsbeteiligung als vorgezogenem Rechtsschutz im Verwaltungsverfahren im Sinn von Werner Mayhofer geschaffen. Wer die Öffentlichkeitsbeteiligung zugunsten von schnelleren Entscheidungsverfahren für eine Vielzahl von Infrastruktur- und Industrieprojekte minimiert, muss wissen, dass er Einbußen bei der Legitimation durch Verfahren im Sinn von Niklas Luhmann provoziert, dass er Gefahr läuft, die Akzeptanz von Projekten zu vermindern. Ich möchte Ihnen vergegenwärtigen, dass ein Teil der Bevölkerung, und zwar der aktive beunruhigt ist, die Restriktionen des Planungssicherstellungsgesetzes für reale Öffentlichkeitsbeteiligung könnten auf Dauer angelegt sein, mit der Folge, dass die Informationsfunktion und die Gewährleistung der Behördenkontrolle durch die Öffentlichkeit und damit auch die Transparenzfunktion geschwächt sein oder beseitigt werden könnten. Wenn man die Geltungsdauer des als Notgesetz entstandenen Planungssicherstellungsgesetzes nunmehr um circa 1,5 Jahre verlängern möchte, bedeutet das für mich ein ungünstiges Signal, denn die Öffentlichkeitsbeteiligung hat auch Anhörungsfunktion. Das heißt, es sind Beteiligungsrechte von Betroffenen berührt und um noch höher zu greifen, das Bundesverfassungsgericht hat die Öffentlichkeitsbeteiligung in der Mülheim-Kärlich-Entscheidung 1979 als Teil des Grundrechtsschutzes durch Verfahren gesehen. Ich meine, der Gesetzgeber wäre gut beraten, den schon früher vorgetragenen Vorschlag der Verwaltungsrechtler des Deutschen Anwaltsvereins zu erwägen und die Beendigung der Restriktionen bei den Beteiligungsrechten in den Verwaltungsverfahren eng zu verknüpfen mit der Aufhebung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite durch den Bundestag. Das entsprechende Gesetz ist ja im März 2020 verabschiedet worden. Damit wäre den Bestrebungen aus dem Planungssicherstellungsgesetz auf Dauer ein Verfahrensdigitalisierungsgesetz zu machen, ein Riegel vorgeschoben, ohne dass Behördendigitalisierung gehemmt würde. Ich halte es für unangemessen, aus Anlass der Corona-Pandemie eine nunmehr 50-jährige Beteiligungskultur in Deutschland zu opfern, die erreicht hat, den Bürger vom Behördenobjekt zum Verfahrenssubjekt zu entwickeln. In diesem Zusammenhang möchte ich am Beispiel des Erörterungstermins, dem Herzstück der Öffentlichkeitsbeteiligung, darstellen, wie sich das Planungssicherstellungsgesetz ausgewirkt hat. Als kritisch sehe ich an, dass bei UVP-pflichtigen Vorhaben geschätzt ein Viertel der Bevölkerung nichts mit Online-Konsultationen anfangen können, weil die Menschen entweder nicht ans digitale Netz angeschlossen sind, ans schnelle Digitalnetz, oder gar nicht über die nötige technische Ausrüstung verfügen, um sich große Informationsvolumina digital ins Haus zu holen. Von der teilweise festzustellenden Unfähigkeit, mit der IT-Technik umzugehen, ganz zu schweigen. Das sind ja zumeist die älteren Mitmenschen, die sich sonst in den analogen Verfahren überproportional beteiligt haben. Für all diese ist das Anhörungsrecht nicht mehr oder nicht gewährleistet. Ich möchte nicht prognostizieren, wie die Rechtsprechung mit dem Umstand umgeht, dass das Planungssicherstellungsgesetz hierfür keine geeigneten Regelungen zur Verfügung stellt, wie zum Beispiel ein Recht auf Ausleihe von Kommunikationsgeräten auf Kosten der Vorhabenträger. Hinweisen möchte ich noch darauf, dass eine Online-Konsultation selbstverständlich eine formwahrende Alternative darstellen mag, aber kommunikativ in keiner Weise zu vergleichen ist mit einem Erörterungstermin, bei dem die Problempunkte interaktiv und iterativ mit Vertretern des Vorhabenträgers, den Fachbehörden, den behördlichen Entscheidern heraus oder oft auch aufgearbeitet werden konnten. Bei diesem Ping-Pong-Spiel, dem Hin und Her von digitalen Reaktionen, entsteht bei Online-Konsultationen kein kommunikativer Raum, der Problemlösungen näher bringt. Damit entfällt die sogenannte Befriedungsfunktion der Öffentlichkeitsbeteiligung, auch des Erörterungstermins, weitgehend. Der Effekt ist, dass die Betroffenen sich mehr und mehr in externen Zirkeln organisieren, jenseits des Verfahrens, in das sie ihre Vorstellungen immer weniger einbringen können, vor allem aber immer weniger effektiv. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Erfinder der Öffentlichkeitsbeteiligung haben immer wieder darauf hingewiesen, dass bei immer größeren Beurteilungsspielräumen, bei Infrastrukturvorhaben und planerischen Gestaltungsspielräumen eine echte Beteiligung der betroffenen Bürgerinnen unabdingbar ist. Das genaue Gegenteil geschieht, wenn der Gesetzgeber, wie geschehen, die Anwendbarkeit des Planungssicherstellungsgesetzes auf das Maßnahmengesetzvorbereitungsgesetz ausdehnt. Das ist ja vor kurzem erst geschehen. Zusammenfassend möchte ich feststellen, Das Planungssicherstellungsgesetz dient sicherlich und bietet sicherlich einen Prozentsatz von schon gut ausgebildeten Bürgerinnen gewisse Erleichterungen und Vorteile, weil die Fahrten zu den Veranstaltungsterminen entfallen etc. Für einen Großteil der Bevölkerung ist die Form des virtuellen Verfahrens aber eher hinderlich und eine Belastung. Das gilt für den Erörterungstermin, aber auch für Antragskonferenzen und Video- und Telefonschaltungen jeglicher Art. Man müsste sich Gedanken machen, wie man dieses Gesetz, wenn man es aufrechterhält, was ja gewollt ist, mit Verbesserungen aufwartet, um denen zu helfen, die nicht zurechtkommen damit und die ausgeschaltet werden aus dem Verfahren. Diese Möglichkeiten kann man ja diskutieren. Danke.
So, Herr Baumann, vielen Dank. Herr Professor Ernst, bitte.
Sehr geehrte Frau Ausschussvorsitzende, sehr geehrte Mitglieder, erstmal herzlichen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, hier ein paar Worte zu diesem Gesetzesvorhaben sagen zu können. Im Ergebnis halte ich die pandemiebegründete Verlängerung im Grundsatz für begrüßenswert. Vielleicht ein paar einleitende Worte zum Verfahren der Öffentlichkeitsbeteiligung im Allgemeinen. Diese dienen einem demokratischen Ziel ebenso wie rechtsstaatlichen Forderungen, die sie erfüllen sollen. Das habe ich in meiner schriftlichen Stellungnahme etwas ausführlicher dargestellt. Praktisch verfolgt das Verfahren der Öffentlichkeitsbeteiligung verschiedene Funktionen. Es geht nicht nur um Informationstransfer und eine Richtigkeitsgewährleistungsfunktion, die sich auf die notwendigen Informationen bezieht, die man für die Verwaltungsentscheidung braucht, sondern ganz wichtig ist auch eine Dialogfunktion, eine Integrations- und Akzeptanzsicherungsfunktion und eine Konfliktpräventionsfunktion im Hinblick auf die zukünftige Verwaltungsentscheidung. Was jetzt die konkrete Ausgestaltung der einzelnen Verfahrensschritte angeht, die in dem Plansicherstellungsgesetz geregelt sind, bestehen erstmal, das kann man vielleicht vorweg sagen, soweit ersichtlich, keine ausdrücklichen Vorgaben, dass die zwingend in Präsenz und physikalischer Form stattfinden müssen. Die Verfahrenselemente müssen vielmehr so gestaltet sein, dass sie eine wirksame oder effektive Geltendmachung der Interessen oder Rechtspositionen ermöglichen. Und im Ergebnis dürfte vieles dafür sprechen, dass man von einer grundsätzlichen Gleichwertigkeit von herkömmlichen Elementen und neuartigen digitalen Elementen ausgehen muss. Dass also die digitalen Elemente, die man jetzt vielleicht implementiert, nicht hinter den bisherigen Verfahrenselementen zurückbleiben. Und jedenfalls dann, wenn sie nicht nur eine zusätzliche Möglichkeit darstellen, sondern wie hier im Plan Sicherstellungsgesetz die maßgebliche Möglichkeit erreichen sollen. Das Ersetzen der herkömmlichen Beteiligungselemente durch digitale Formate, das ist als Reaktion auf die Pandemie nach meinem Eindruck legitim und auch erforderlich. Das gilt jetzt erstmal im Grundsatz auch für die Verlängerung. Wichtig scheint mir da zu sein, und das geht in eine ähnliche Richtung wie das, was Herr Baumann gerade angesprochen hat, dass die im Plansicherstellungsgesetz enthaltenen Ermessensentscheidungen auch die aktuelle Pandemielage berücksichtigen, sodass wir keine Anwendung erreichen, die über die notwendige Situation hinausgeht. Demgegenüber stehen die Funktionen, die ich vorhin geschildert habe, und die rechtlichen Grundsätze für eine Öffentlichkeitsbeteiligung. Und das würde ich nun gerne noch mal etwas näher konkretisieren auf einzelne Elemente. Im Ausgangspunkt darf die Öffentlichkeitsbeteiligung nicht so ausgestaltet sein, dass einzelne Personen oder gar Gruppen von möglichen Betroffenen von vornherein und ohne hinreichenden Grund ausgeschlossen werden. Typisierungen sind dem Gesetzgeber möglich, wenn die Lebensrealität abgedeckt ist. Und nach meinem Eindruck ist eine entscheidende Frage, wie stark tatsächlich verbreitet Internetzugangsmöglichkeiten sind. Das ist etwas, was man jetzt aus der Außenperspektive relativ schwer beurteilen kann. Da wird wohl ein gesetzgeberischer Spielraum auch anzunehmen sein. Das Gesetz trifft eine besondere Regelung zur Niederschrift. Die Erklärungen zur Niederschrift können ausgeschlossen sein. Das ist im Grundsatz erstmal sinnvoll, um Ansteckungssituationen auszuschließen. Als Alternative sieht das Gesetz eine elektronische Erklärung vor. Darunter wird man typischerweise eine E-Mail verstehen. Das erleichtert zwar die Formvorschriften, verlangt aber nach wie vor eine schriftliche Erklärung von den Bürgerinnen und Bürgern. Das kann problematisch sein, weil es durchaus Menschen geben kann, die aus welchem Grund auch immer zu solch einer schriftlichen Erklärung nicht in der Lage sind. Außerdem besteht die Gefahr, dass Trolle oder Bots das gesamte Verfahren in Misskredit bringen. Eine wichtige Vorschrift haben wir zu den Erörterungsterminen und mündlichen Anhörungen. Dort ist die primäre Vorschrift oder die primäre digitale Form die Online-Konsultation, worunter man wohl einen wechselseitigen schriftlichen Austausch verstehen muss. Das Problem ist tatsächlich, dass Video- und Telefonkonferenzen häufig aus technischen Gründen nicht funktionieren können. Die Frage ist allerdings, ob mit so einer Online-Konsultation wirklich ein weiterführender Gewinn verbunden ist, wenn wieder, das ist im Verfahren durchaus ja an vielen Stellen der Fall, schriftliche Argumente ausgetauscht werden. Und ganz wichtig aus meiner Sicht ist, dass an dieser Stelle dann auch eben diese Dialogfunktion, die Akzeptanzfunktion und auch die Möglichkeit der Konfliktprävention wegfällt. Das kann man möglicherweise rechtfertigen durch die Pandemielage. Perspektivisch könnte das aber sehr viel schwieriger werden, das auch zukünftig ohne Pandemie anzunehmen. Das Gesetz spricht an verschiedenen Stellen auch Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse oder Sicherheitsbelange an. Da ist das Gesetz relativ unspezifisch, weil für die Geltendmachung solche Annahmen, das Befürchten der Vorhabenträger ausreicht. Eine objektive Kontrolle ist bei dem Maßstab relativ schwer möglich. Und da scheint auch so ein bisschen im Übrigen mitzuschwingen die Annahme, dass zwischen der Veröffentlichung im Internet und dem öffentlichen Auslegen ein relevanter Unterschied besteht. Faktisch mag man das in Einzelfällen annehmen können, aber es ist zweifelhaft, ob auch die rechtliche Situation und die rechtliche Lage diesen Unterschied tatsächlich abbildet und von einem solchen ausgeht. Soweit vielleicht erstmal ein kurzes Eingangsstatement. Vielen Dank.
Ja, vielen herzlichen Dank. Dann Frau Niemeyer, bitte.
Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, von den kommunalen Spitzenverbänden, die ich heute hier vertrete, den Deutschen Städtetag, den Deutschen Landkreistag und den Deutschen Städte- und Gemeindebund, kommt eine sehr positive Einschätzung zu dem Gesetz. Wir haben vor allen Dingen sehr begrüßt, dass es vor gut einem Jahr, als die erste Lockdown-Welle sich ankündigte, es hier auch sehr schnell zu einer Verabschiedung dieses Gesetzes gekommen ist. Ich denke, man muss die Auswirkungen, die das Gesetz jetzt mit sich gebracht hat, vielleicht in einem Jahr oder die Skepsis etwas differenzieren. Es ist ja nun ein Gesetz, das für 24 oder 25 verschiedene Rechtsgebiete, in denen jeweils eine Form der Beteiligung stattfindet, die physische Präsenzbeteiligung, nenne ich sie mal, durch eine elektronische ersetzt. Da gibt es sicherlich Unterschiede auch zu den einzelnen Rechtsgebieten, was zum Beispiel die Planfeststellung angeht, wo Erörterungstermine stattfinden, wo es tatsächlich auch auf einen Austausch und auf einen Dialog ankommt oder ob es sich zum Beispiel auch um Beteiligungsformate handelt, wo es lediglich darum geht, Unterlagen zur Verfügung zu stellen, wo man Einsicht nehmen kann und natürlich auch dazu Fragen stellen. Das betrifft zum Beispiel den Bereich der Bauleitplanung. Ich denke, bei der Bauleitplanung ist hier wirklich mit dem Gesetz ein wichtiger Schritt geschaffen worden, dass Planverfahren auch durch die Pandemie nicht ins Stocken gekommen sind. Also uns haben die Städte direkt auch zu Beginn des Lockdowns gefragt, wie gehen wir jetzt damit um, wie machen wir unsere Offenlagen, unsere frühzeitige Bürgerbeteiligung. Im Planverfahren gibt es ein zweistufiges Verfahren der Beteiligung. Das erste ist in der Regel auch immer in Form einer Präsenzveranstaltung, dass die Bürger erstmalig informiert werden, unter Anwesenheit der zuständigen Verantwortlichen aus der Stadtverwaltung. Was wird geplant? Was haben wir hier vor? Wie sehen Sie das? Was haben Sie vielleicht da für Anregungen und Hinweise für uns? Das ist natürlich schon sehr schwierig, ein solches Format, wo man sich in der Regel versammelt, wo man auch hört, was sagen die anderen dazu, was sagen die Nachbarn, jetzt in eine digitale Form zu gießen. Die zweite Stufe ist dann auch die des förmlichen Verfahrens, also der Offenlage der Planunterlagen, wo eben für die Dauer eines Monats in der Regel im Rathaus oder im Planungsamt die Unterlagen alle vorrätig gehalten werden müssen, einsehbar sind und wo man eben das Recht hat, dahin zu kommen, sich das anzusehen und sich das auch erklären zu lassen, was da passiert. An diese beiden Schritte, vor allen Dingen an den zweiten, weil er auch formalisiert ist, im ersten Schritt sind die Kommunen eigentlich frei, wie sie diese frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung durchführen, gibt es sehr strenge Anforderungen auch von der Rechtsprechung, insbesondere auch des Europäischen Gerichtshofes, dass also niemand sich abgehalten fühlen darf, hier sein Recht auf Einsichtnahme und auf Beteiligung auch auszuüben. Und von daher bestanden natürlich jetzt große Sorgen, wie man das machen kann mit einem abgeschlossenen Rathaus sozusagen. Und das Gesetz, was wir dann bekommen haben, hat sich doch für die Bauleitplanung als sehr hilfreich erwiesen, weil man nämlich diese Sorge den Städten nehmen konnte wegen einer Formverletzung, wenn man es so sagen kann. Also wenn ich im Beteiligungsverfahren einen Fehler mache, dann habe ich da einen Formfehler in der Bauleitplanung begangen. Den kann ich jetzt eigentlich auslöschen dadurch, dass man die Beteiligung auch wirklich formal in das Internet verlagern kann. Aber daneben, das schreibt ja auch das Planungssicherstellungsgesetz weiterhin vor, sind ja natürlich auch weitere Angebote noch aufrechtzuerhalten für die Leute, die eben digital nicht so affin sind und auch nicht den Zugang haben. Und wie sich das uns dargestellt hat, ist das in den Städten auch wirklich sehr ernst genommen worden. Also man nimmt hier die Bürgerbeteiligung schon seit geraumer Zeit nicht mehr als Störfaktor oder als Hinderungsgrund war, sondern man möchte die Bürger wirklich aktiv einbeziehen und ist da auch sehr engagiert, auch in diesen Situationen, wie wir sie jetzt haben, besondere Formen zu finden. Uns hat es sich tatsächlich so dargestellt, dass es wirklich maßvoll von den Vorschriften Gebrauch gemacht wurde. Die großen Städte haben erstaunlicherweise ihre üblichen Offenlagen gar nicht geändert. Die haben große Räumlichkeiten, die haben genügend Kapazitäten, die haben auch weiterhin das Angebot kommuniziert. Ihr könnt zu uns ins Rathaus kommen und die ganzen Planungsunterlagen einsehen. Auch dieses Problem, was mache ich mit der Niederschrift, wenn jemand nicht selber schreiben kann oder möchte, wie kann er mir das zur Niederschrift geben, wurde auch gelöst. Da gab es Telefonkontakte, da wurde angeboten, man kann anrufen, man kann das praktisch durch Telefon diktieren und später dann nochmal zur Unterschrift dann auch legitimieren. Also uns hat es sich wirklich gut dargestellt, dass man mit dem Gesetz vernünftig umgegangen ist. Die Planungsvorhaben konnten gut weiter betrieben werden. Man hatte im Hintergrund immer die Sicherheit, auch wenn es noch mal ganz anders kommt, es gibt die Möglichkeit, rechtssicher hier formal auch weiter planen zu können. Und daraus ergibt sich für uns natürlich jetzt auch der Wunsch, dass das nicht endet jetzt am 31. März, sondern dass man diese Möglichkeiten auch weiter hat. Auch was die Frage angeht, Erörterungstermin, Herr Baumann hat es eben angesprochen, das sehen wir durchaus, dass man hier vielleicht auch noch mal etwas nachschärfen kann, wie kann ich hier wirklich besser zu einem Dialog kommen und auch nicht nur wieder den Austausch der schriftlichen Unterlagen in dieser Form hier betreiben. Wir würden eben eine Verlängerung uns sehr wünschen, auch um die schon laufenden Verfahren, die jetzt vielleicht bis Ende des Monats eben nicht mehr oder Ende März nicht mehr abgeschlossen werden können, auch nahtlos übergehen zu lassen. Und wir sehen es auch als erforderlich an, diesen Zeitraum, der dann vielleicht auch eben der verlängert wird, zu nutzen, um frühzeitig eine Evaluierung durchzuführen, weil wir denken schon, dass die Zukunft der Beteiligung natürlich auch sich im digitalen Bereich schwerpunktmäßig abspielen wird in der Zukunft. Wir haben auch ab dem Jahr 2023 die Pflicht von Bund, Ländern, Gemeinden, kommunal oder auch natürlich entsprechende Landes- und Bundesleistungen in digitaler Form anzubieten. Das Online-Zugangsgesetz, die Vorbereitungen dazu sind im vollen Gange. Und ich denke, das ist hier auch ein korrespondierender Schritt, der mit dem Planungssicherstellungsgesetz da einhergeht. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Frau Niemeyer. Dann Herr Otte, bitte.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren. Die Bundesnetzagentur begrüßt ausdrücklich, dass das Planungssicherstellungsgesetz jetzt verlängert werden soll. Denn nur so sind wir als Genehmigungsbehörde überhaupt handlungsfähig in Zeiten der Pandemie. Es war für uns sehr gut, dass dieses Planungssicherstellungsgesetz im letzten Jahr sehr frühzeitig verabschiedet wurde. Wir hätten ansonsten in sehr vielen Verfahren hier bei der Bundesnetzagentur schlicht nicht weitermachen können, weil wir die Regularien aus den Fachgesetzen dann eben nicht weiter hätten durchführen können. Vielleicht hilft da auch ein kurzer Einblick in die Arbeit der Bundesnetzagentur. Ich selber bin ja Leiter der Abteilung Netzausbau, also mache tatsächlich Planfeststellungsverfahren. Aber der Kern der Bundesnetzagentur macht ja in einigen netzgebundenen Wettbewerbsmärkten auch Regulierungsentscheidungen in Form von Beschlusskammern. Also ähnlich wie beim Bundeskartellamt mit Beschlussabteilung werden bei uns solche Verfahren in Beschlusskammern gemacht, und auch die haben sehr intensiv vom Planungssicherstellungsgesetz Gebrauch gemacht, weil ansonsten bestimmte Entscheidungen im Bereich des Zugangs zu Netzinfrastrukturen, aber auch im Bereich der Entgeltregulierung nicht möglich gewesen wären. Die haben sehr gute Erfahrungen mit der Anwendung des Gesetzes gemacht, gerade auch was Online-Termine, Videokonferenzen bei mündlichen Verhandlungen angeht. Jetzt muss man natürlich wissen, dass in diesem Regulierungsbereich die Teilnehmer in aller Regel Unternehmen sind. Das heißt, da hat man, glaube ich, ganz gute Voraussetzungen, was digitale Endgeräte angeht. Da hat man sicherlich kein Problem, dass man damit nicht umgehen kann oder dass man sich nicht auch kurzfristig Hilfe beschaffen kann. Und es ist in aller Regel auch eine überschaubare Anzahl von Parteien oder von Gästen, die an diesen Veranstaltungen teilnimmt. Das ist also in aller Regel keine Massenveranstaltung, durchaus zweistellige Zahlen, aber sehr selten dreistellige Teilnehmerzahlen. Und wie gesagt, die haben sowohl mit dem schriftlichen Verfahren, aber auch mit der Möglichkeit, Online- oder Videokonferenzen zu machen, gute Erfahrungen gemacht und haben in aller Regel auch überhaupt keine Probleme, die Zustimmung der Teilnehmer, die das Planungssicherstellungsgesetz ja erfordert, dann auch für diese Formate zu erhalten. Ein bisschen anders ist es im Bereich der Tätigkeit bei der Genehmigung von Netzausbauvorhaben. Da haben wir es manchmal auch mit sehr großen Teilnehmerkreisen zu tun, auch einer bunten Mischung. Da sind natürlich Private aus Bürgerinitiativen, die in aller Regel auch sehr gut aufgestellt sind, also auch durchaus digitale Fähigkeiten haben. Aber natürlich auch einzelne Private, bei denen man sicherlich bei den digitalen Voraussetzungen auch hin und wieder Abstriche machen muss. Das muss man jedenfalls ernst nehmen, dass nicht jeder sich mit diesen Dingen auch so gut auskennt oder nicht jeder auch die entsprechenden Endgeräte hat. Wir haben natürlich auch Träger öffentlicher Belange, also beispielsweise Kommunen. Wir haben auch Firmen, bei denen wieder Ähnliches gilt wie im Regulierungsbereich, dass wir dort höhere Ansprüche stellen können. Also wenn Sie so wollen, eine bunt gemischte Truppe, die da sehr häufig in unseren Verfahren zusammenkommt. Und das muss man berücksichtigen, das haben wir auch. Wir haben eigentlich durch die Bank vom Planungssicherstellungsgesetz bei Auslegung Gebrauch gemacht, weil wir für diesen Zeitraum von einem Monat Auslegung beziehungsweise noch einem weiteren Monat, wo eben eine Abgabe von einer Stellungnahme zur Niederschrift möglich sein muss, nicht Gebrauch gemacht haben, beziehungsweise wir hatten dort eben nicht die Perspektive, dass für einen Zeitraum von 2 Monaten dann tatsächlich die Auslegungsstellen, Kommunen etc. zur Verfügung stehen. In der Regel war es aber auch vor der Pandemie schon so, dass nur sehr selten die Leute in diese Auslegungsstellen gekommen sind. Das hat vor allen Dingen damit was zu tun, dass wir in der aller Regel über eine Fülle von Unterlagen reden. Wir haben also beispielsweise bei dem ersten Südlink-Antrag alleine eine Europalette Leitsordner gehabt. Das heißt, sie brauchen auch lange Zeit, um diese Dinge einzusehen. Das ist natürlich bequemer, wenn Sie das online machen können. Und das haben die meisten Leute auch vorher schon getan. Das heißt, es waren eher Einzelfälle, die dann durch diese neue Praxis nach dem Planungssicherstellungsgesetz betroffen waren. Dann gibt es die Antragskonferenzen, die sind immer zu Beginn eines Genehmigungsverfahrens. Und da geht es in erster Linie darum, Informationen von all diesen Teilnehmern, wie es im Verfahren weitergehen soll. Was soll noch untersucht werden? Was muss untersucht werden? Welche Alternativen gibt es? Das können Sie auch relativ gut schriftlich einfordern. Dazu brauchen Sie noch nicht diese interaktive Kommunikation. Ist schöner, wenn Sie das machen können. Wenn es die Verhältnisse zuließen, haben wir deswegen auch Präsenztermine für Antragskonferenzen gemacht. Aber sehr häufig sind wir eben auch ins schriftliche Verfahren gegangen im letzten Jahr und jetzt aktuell machen wir es auch wieder, um diese Dinge dann eben schriftlich einzuholen. Und noch anders ist es beim Erörterungstermin. Der ist ja eher zum Schluss des Verfahrens, wenn offen alle Unterlagen vorliegen und dann in der Tat eine interaktive Kommunikation natürlich auch sehr hilfreich ist, das nochmal auszuloten. Das ist auch für uns als Entscheider ganz wichtig, dass wir das mit den Beteiligten nochmal interaktiv diskutieren können und man gegebenenfalls auch widerstreitende Interessen natürlich in so einer Verhandlung im Erörterungstermin dann deutlich machen kann. Deswegen haben wir bis heute es immer geschafft, einen Erörterungstermin als Präsenztermin durchzuziehen. Das wollen wir auch weiterhin machen. Ich kann aber natürlich nicht ausschließen, dass wir auch da zukünftig entweder auf das Online-Format gehen, wenn wir die Zustimmung bekommen der Beteiligten. Wenn das sehr viele sind, Sie haben meinetwegen 2000 Stellungnahmen, dann ist schon das ein irrsinniger Aufwand, das natürlich einzuholen, aber man kann das versuchen. Oder man geht dort auch mal in das schriftliche Verfahren. Aber lieber ist uns als Genehmigungsbehörde hier tatsächlich ein Live-Erörterungstermin, sodass wir durchaus differenziert bisher vorgegangen sind und das wollen wir auch weiterhin so beibehalten, abgesehen davon, dass wir ja ohnehin im Einzelfall immer Ermessen ausüben müssen und das dann auch tun. Vielleicht zum Start. Vielen Dank, um Ihnen, wie gesagt, einen Einblick in die Praxis hier zu gewähren.
Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Ossert. An Herr Palapis, bitte.
Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren. Wir bedanken uns, die Möglichkeit wahrzunehmen, aus Sicht eines Antragstellers und den Erfahrungen zu sprechen aus aktuell laufenden Planfeststellungsverfahren und unsere Erfahrungen hier mit einzubringen. Durch ein aufwendiges Verfahren, welches jetzt hier am Standort in Duisburg im letzten Jahr genehmigungstechnisch eingeleitet wurde, haben wir ein Planfeststellungsverfahren, das im Jahr 2020, also im Januar, zu Anfang der Pandemie bzw. als die Voraussetzungen sich hier noch nicht so durchgeschlagen haben, eingeleitet, indem wir die Stufen des Verfahrens für ein Planfeststellungsverfahren mit der vorgezogenen Information der Öffentlichkeit noch unter Präsenz durchgeführt haben. Dann, als der erste Lockdown sich im Frühjahr 2020 läutete, die Einreichung der Unterlagen, Prüfung der Antragsunterlagen und dann offizielle Einreichung im Mai, wir die quasi alle Phasen der Pandemie parallel zu unserem Verfahren mitgemacht haben. Wir haben über die Sommermonate die Auslegung der Unterlagen gehabt, wo die Bürger einsehen konnten, zum einen einmal in Präsenzform, aber auch online, was alles gut bewerkstelligt wurde und die Stellungnahmen der Einwender auch, die bei der Bezirksregierung hier in Düsseldorf einliefen. Wir hatten uns in der Aufstellung der Synopse darauf eingestellt, dass wir einen Präsenzerörterungstermin im Januar diesen Jahres, am 28. Januar, haben sollten, waren eigentlich gut vorbereitet, auch in Rücksprache mit der Bezirksregierung in Düsseldorf, wurden da eigentlich überrascht oder beziehungsweise dahingehend eingeschränkt, dass 4 Tage vorher die Präsenzveranstaltung aufgrund des weiteren Verlängerung des Lockdowns in Nordrhein-Westfalen unterbunden wurde. Und wir als Antragsteller kurzfristig auch mit der Bezirksregierung entscheiden mussten und es geschafft haben, eigentlich kurzfristig auch unter Wahrung von Fristen und Ankündigungen eine Online-Konsultation anzuberaumen und die Voraussetzungen zu schaffen. Wir waren eigentlich sehr gut auf die Präsenzveranstaltung der Erörterung vorbereitet und hätten diese auch gerne durchgeführt. Ich gebe meinen Vorrednern und meiner Vorrednerin dahingehend recht, dass gerade eine Erörterung, wo der private Einwender eigentlich nochmal mit seinen Sorgen und der Möglichkeit auch antritt, sich zu seinen eingewendeten Punkten nochmal zu positionieren oder nachzufragen, ist das sicher lebhafter und sehr konstruktiv, auch für die Bezirksregierung hier in dem Falle, die letztendlich die Ergebnisse zusammenfassen muss und auch in einem Bescheid zusammenfasst. Wir können sagen, dass durch diese konstruktive Zusammenarbeit, und das ist eigentlich unsere Erfahrung, es kommt dort immer auf die handelnden Personen an, A, zum einen auf der Seite der Behörde, die die Planfeststellung hier in diesem Falle durchführt, sowohl als auch auf den Antragsteller, der die Qualität der Unterlagen garantieren muss, sowie eine Disziplin aller Beteiligten. Und da sind natürlich Einwender oder die Träger öffentlicher Belange gefordert, in so einem komplexen Verfahren die Einhaltung von Fristen zu gewähren, um einen zeitlich kalkulierbaren Ablauf zu gewährleisten. Hier für uns am Standort Duisburg, wo wir jetzt in der Planfeststellung ganz im Konkreten eins der größten Infrastrukturmaßnahmen der nächsten Jahre haben werden und im Zuge des Strukturwandels eine über 100 Jahre genutzte Kohleinsel, die für die Versorgung der Energieerzeuger hier in Nordrhein-Westfalen verantwortlich war, in eine Infrastrukturanlage nach allgemeinem Eisenbahngesetz, ist das ein großer Kraftakt und wir sind froh und unterstützen dieses Plansicherstellungsgesetz, denn vor dem Hintergrund, dass die Gesellschafter für dieses neue Projekt auch international beteiligt sind, ist es für den Wirtschaftsstandort Deutschland, und das ist überhaupt hier, glaube ich, in den Ausführungen noch gar nicht so klar geworden, elementar und unabdingbar wichtig, dass wir Zeichen setzen, dass wir in überschaubaren Zeiträumen auch unter Zeichen schwerster Pandemie und Einschränkungen handlungsfähig sind und kalkulierbare Zeitschienen für solche komplexen Projekte zukünftig hier zu gewährleisten. Von daher unterstützen wir das ohne Einschränkung und begrüßen es. Möchte als Erfahrung hier auch noch einbringen, denn wirklich, wir arbeiten damit täglich. Ich glaube, gerade auch ältere Leute sind heute, das sind unsere Erfahrungen, schon sehr gut in der Lage, mit neuen Medien umzugehen. Das sehen wir nämlich an den Einwendungen. Wir haben die Erfahrung, dass sich Gruppen von Einwendern auch untereinander sehr gut organisieren, aber auch untereinander helfen. Es mag sicherlich sein, dass sicherlich einige vielleicht Nachteile haben, aber da ist es auch ein Zeichen der handelnden Personen, dort nachzufassen, nachzujustieren und dort Voraussetzungen zu machen, damit sich jeder in diesem Verfahren mitgenommen fühlt. Darum unser Appell, es ist elementar wichtig, wir brauchen dieses Gesetz und wir unterstützen es. Dankeschön.
Vielen herzlichen Dank, Herr Palapis. Wir kommen jetzt zu Herrn Professor Reit.
Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren, vielen Dank. Ich kann mich vielen der bisherigen Ausführungen uneingeschränkt anschließen und würde mit einem Aspekt beginnen wollen, nämlich der Frage, was denn passieren würde, wenn man das Gesetz nicht verlängert. Die Folge wäre, dass eine Reihe von Verfahren, von Projekten, von Planungsverfahren quasi abrupt gestoppt werden müssten. Dabei sprechen wir nicht nur über private Vorhaben kleinerer oder größerer Art, wir sprechen auch über größere Infrastrukturvorhaben der öffentlichen Hand. Wir sprechen auch über den Bereich des Wohnungsbaus, für den Planverfahren unverzichtbar sind. Wir sprechen auch etwa im Bereich des Schienenwegeausbaus über Lärmsanierungsmaßnahmen. Also es sind sehr unterschiedliche Dinge und es ist ein umfassendes Bild, das man dabei hat. Und ohne dieses Gesetz wäre die Folge die, dass man auf das normale Planungsrecht zurückgesetzt würde Und das lässt in der derzeitigen Situation die normalen Verfahrensschritte, Auslegung, Öffentlichkeitsbeteiligung, Erörterungstermine nur eingeschränkt zu. Es ist nicht unmöglich, aber in weiten Teilen ist es nicht realistisch umsetzbar. Also die Konsequenz wäre, dass diese Projekte zum großen Teil abrupt gestoppt würden. Das, meine ich, kann nicht im Interesse der Politik und auch nicht im Interesse der Rechtsanwender sein. Von daher würde ich mich insofern uneingeschränkt für eine Verlängerung des Gesetzes aussprechen. Es ist angesprochen worden, die Dauer der Verlängerung. Genannt ist in dem Entwurf der 31.12.2022. Eingewandt wurde, man könnte das an die pandemische Entwicklung anknüpfen oder Ähnliches. Ich kann davon im Grunde nach eigentlich nur abraten. Denn auch da muss man sehen, dass Verfahren und Verfahrenssicherheit auch wiederum Planbarkeit voraussetzt. Und es wäre eine naive Vorstellung zu glauben, dass man, wenn Gesetze dann kurzfristig auslaufen, dass man von heute auf morgen Erörterungstermine und Ähnliches durchführen kann. Herr Otte sprach das Beispiel Südlingen an, das kenne ich sehr gut, weil ich jetzt dort auch mitberate. Das sind hunderte von Leitsordnern. Es sind Erörterungstermine, die durchgeführt werden, die an verschiedenen Stellen quer durch die Republik. Es müssen Sitzungssäle angemietet werden für große Gruppen von Teilnehmern. Bei Mindestabständen, wir sehen es hier im Saal auch, entsprechend große Räumlichkeiten. Das ist Ausschreibungsverfahren voraus und, und. Also die Vorbereitung solcher Maßnahmen ist sehr komplex. Und da ist es für die Durchführung, für die vernünftige Durchführung von Planverfahren auch sinnvoll, dass man dafür vernünftige zeitliche Vorgaben hat. Und dafür ist eine möglichst präzise Benennung in einem Gesetz auch entsprechend sinnvoll. Dabei kommt hinzu, das sollte man dabei mitbedenken, auch das wurde insbesondere bei Frau Niemeyer und Herrn Otte auch deutlich, es ist ja nicht so, dass von den gesetzlichen Bestimmungen verantwortungslos Gebrauch gemacht würde. Das geht ja an der Realität vorbei. Das Planungssicherstellungsgesetz gibt die Möglichkeit, die Vorschriften anzuwenden. Es verpflichtet nicht dazu. Und die Planungsverfahren, die ich kenne, ob das Kommunen sind in der Bauleitplanung oder ob das Planfeststellungsbehörden sind, versuchen eines immer, das möglichst große Maß an Rechtssicherheit zu erreichen. Und Rechtssicherheit setzt an dieser Stelle auch Information voraus. Und alles, was eine Behörde vorher in Informationen bekommt, und dafür sind Erörterungstermine natürlich in der Tat auch gut geeignet, trägt dazu bei, Entscheidungen besser und auch rechtssicherer zu machen. Und deswegen wird in den Fällen, in denen es möglich ist, auf die Schritte, die mehr Publizität haben, mehr Transparenz haben, auch nicht verzichtet. Das gilt unter dem Gesetz, und diese Beispiele wurden gerade deutlich. Das gilt aber auch vor dem Hintergrund, dass wir auch ansonsten, gerade bei dem Thema Erörterungstermin, jetzt ja schon Bestimmungen haben, die in weiten Teilen davon freistellen. Das Allgemeine Eisenbahngesetz sieht für die Planfeststellung den Erörterungstermin als fakultativ vor. Das Bundesemissionsschutzgesetz schon seit vielen Jahren regelt, dass der Erörterungstermin nur fakultativ ist. Der muss nicht durchgeführt werden. Wenn man sich die Planungs- und Genehmigungspraxis allerdings anschaut, wird er in der Regel allerdings tatsächlich durchgeführt. Also es wird von den Vorschriften auch verantwortungsbewusst Gebrauch gemacht. Deswegen hätte ich nicht die Sorge, dass bei einer Befristung auf den 31.12.2022 da die Rechtsstaatlichkeit infrage gestellt wird. Der letzte Punkt, den ich ansprechen möchte, ist der Inhalt des Gesetzes. Man muss ja sehen, das Planungssicherstellungsgesetz ist ja gewissermaßen eine, ja, dem Gesetzgeber quasi aufgezwungene Experimentierklausel gewesen. Man musste kurzfristig auf eine bestimmte Situation reagieren. Das hat man in sehr guter, in sehr professioneller Weise gemacht. Natürlich gibt es Dinge, die, das ist jeder Experimentierklausel eigen, natürlich verbessert werden können. Aber das setzt dann wiederum auch voraus, dass man über einen hinreichenden Zeitraum auch evaluiert und bewertet. Und dafür ist der bisherige Zeitraum angesichts der Verfahren, die durchgeführt worden sind, schlicht und ergreifend zu kurz. So viele Erfahrungen hat man nicht, geschweige denn, dass man sie hätte an dieser Stelle auch schon auswerten können. Und wenn man evaluiert und verbessert, dann sollte man dann auch tatsächlich über alle Möglichkeiten nachdenken. Es wäre aus meiner Sicht zu kurz gedacht, wenn man sagt, ein Verfahren mit Erörterungstermin ist gut und eine Online-Konsultation ist schlecht. Beides hat Vorteile, beides hat aber offen gestanden auch deutliche Nachteile. Das ist die Erreichbarkeit von Erörterungsterminen, Es sind aber auch andere Aspekte, die man auch dabei betrachten muss. Wer einmal bei einem größeren Erörterungstermin war, mit mehreren hunderten Teilnehmern, der wird auch feststellen, dass es eine Reihe von Leuten gibt, denen es nicht in die Wiege gelegt ist, dann dort durch den ganzen Saal zu marschieren, sich ans Mikrofon zu stellen und dort sein Anliegen vorzutragen. Diese Schwellenangst ist relativ groß und da gibt es mit Sicherheit viele, die in einer solchen Konstellation eher im geschützten Raum vor ihrem Computer sich da freier ausdrücken und einbringen können, als das in einem großen Saal der Fall ist mit vielen hundert Leuten, die dort sitzen. Auch das sollte man mit in den Blick nehmen. Damit sage ich nichts gegen Erörterungstermine, aber wenn man über Evaluierung und Verbesserung und Entwicklung nachdenkt, dann sollte man schauen, wo sind die Vorteile des einen, wo sind die Vorteile des anderen und wie kann man diese Dinge weiterentwickeln. Und da sind aus meiner Sicht die Chancen relativ groß, denn gerade beim Erörterungstermin, als einer, wie ich finde, sehr wichtigen Form, ist es wiederum so, dass das etwas ist, was durchaus dem deutschen Recht relativ eigen ist. Der Erörterungstermin im Planungs- und Genehmigungsverfahren ist nichts, was etwa europarechtlich vorgegeben ist. Das wäre insofern nicht notwendig. Es wird in Deutschland gemacht, ich halte das für sinnvoll. Aber deswegen ist es auch gleichzeitig ein Bereich, wo man auch sehr gut arbeiten, experimentieren und weiterentwickeln kann, um da bestmöglich dann die Erkenntnisse und auch die Befürchtungen und Besorgnisse der Bevölkerung in Entscheidungen mit einzubringen. Aber das ist eine Frage von Evaluierung und Weiterentwicklung. Und das sollte man eben dann auch nicht übers Knie brechen und sollte es zunächst mal dabei belassen, dass man das Gesetz verlängert, damit auch die Planungsträger, die ja auf der Grundlage des bisherigen Gesetzes bestimmte auch Standardisierungen und Formate entwickelt haben, sie bis zum hoffentlich bald anstehenden Ende der Pandemie auch entsprechend nutzen können. Und dann kann man sehen, was man vernünftigerweise weitermacht. Vielen Dank.
Vielen herzlichen Dank auch, Herr Professor Reit. Und zum Abschluss noch Herr Tschiesche, bitte. Herr Dr. Tschiesche, bitte. Versuch's noch mal, Herr Dr. Tschiesche. Sie haben das Mikro.
Sorry, ja, ich bin da, Frau Vorsitzende. Entschuldigung, ich hatte, wie das manchmal so passiert, den Knopf nicht für das Sprechen gedrückt. Entschuldigung. Also ich möchte mich noch mal ganz herzlich für die Einladung bedanken und möchte zunächst erstmal sagen, vieles von dem, was meine Vorredner bereits gesagt haben, darauf möchte ich vielleicht noch in dem einen oder anderen Punkt verstärkend eingehen. Darüber hinaus möchte ich schauen, dass ich zwei, drei Argumente noch einführe, die vielleicht so noch nicht gesagt worden sind. Zunächst erstmal, wie schätzen wir die Verlängerung des oder wie schätze ich das die Verlängerung des Covid, des Planungssicherstellungsgesetzes ein? Als erste Reaktion im April, Mai 2020 war das natürlich essentiell, ein solches Gesetz auf den Weg zu bringen, um, wie das beispielsweise Herr Otte gesagt hat, um die Infrastrukturplanung nicht zu bremsen und dafür Gewähr zu sorgen oder Gewähr dafür zu tragen, dass das alles ordnungsgemäß weitergeht. Denn Deutschland ist bekannt dafür, dass es ein Qualitätsland ist und das betrifft auch die Planungsprozesse. Die müssen ordnungsgemäß weiterlaufen. Jetzt, nachdem wir ein Jahr Erfahrung damit gesammelt haben, und da würde ich einen kleinen Dissens zu Professor Reit aufmachen, glaube ich schon, dass es wichtig gewesen wäre, mal so einen ersten Erfahrungsbericht auch zu bekommen, auch ein bisschen mehr Praxis, nicht nur jetzt aus dem kommunalen Bereich und von der Bundesnetzagentur für die Netzplanung, sondern von den vielen anderen Bereichen. Hier sind 24 Bereiche angesprochen worden, die das alles betrifft. Das nochmal so ein Stück weit eben auch zusammenzuführen, um zu schauen, in welcher Bandbreite funktioniert jetzt diese Öffentlichkeitsbeteiligung und wie funktioniert sie. Und darauf aufbauend, denke ich, wäre es dann angebracht gewesen, zu gucken, was kann man jetzt schon, wenn man das Ganze verlängert, verbessern in diesem Gesetz. Denn das ist vielleicht jetzt ja auch in den Vorrednern deutlich geworden, es geht ja gar nicht darum, Gesetz oder kein Gesetz, sondern es geht darum, dieses Gesetz zum Anlass zu nehmen, dass es ohnehin notwendig gewesen wäre, durch die Digitalisierung einfach vorzuziehen. Wir sind seit 10, 15 Jahren und die Aarhus-Konvention hat das ja 1998 schon aufgenommen, immerhin. Also es ist ein sehr weitsichtiger sozusagen Entwurf, dass wir durch die Digitalisierung auch eine fundamentale Änderung auch der Beteiligungsprozesse bekommen werden. die Corona-Krise erlaubt uns oder ermöglicht uns eigentlich, bestimmte Dinge in dem Bereich vorzuziehen. Nur Grundlage dafür ist es ganz, ganz, ganz elementar, dass wir wissen, was an der Praxis passiert. Wir müssen genau wissen, wo wir sinnvollerweise ansetzen und was wir verbessern können. Und dafür muss es entsprechende Evaluationen, entsprechende Praxisberichte geben. Und die liegen bislang nicht vor. Das ist das, was ich zunächst erstmal kritisiere. Und ich denke, da könnte der Bundestag vielleicht auch ein Zeichen setzen, hier mehr zu fordern und vielleicht auch flankierend dazu mehr auch bereitzustellen. Denn wir reden hier von allein in dem Bereich, da meine ich nicht Bauleitplanung, was die Kollegin gesagt hat, sondern meine ich Infrastrukturplanung. Wir reden von jährlich etwa 2000 Verfahren. Und da stimme ich wiederum Herrn Professor Reit zu. Die meisten Ausnahmemöglichkeiten, die in den letzten 20 Jahren durch die Beschleunigungsgesetzgebung ermöglicht wurde, also den Erörterungstermin als Kannbestimmung gesetzlich auszuwischen, die werden ja in der Praxis gar nicht genutzt. Die Genehmigungs- und Zulassungsbehörden legen Wert darauf, zu erfahren, welche Bedenken, welche Einwände Nachbarn, aber auch Umweltverbände und alle Kreise, die sich zu dem Vorhaben mit Stellungnahmen zu Wort melden, welche die haben. Und das ist wichtig, diese zu kennen und ein Forum zu schaffen. Und da komme ich auf ein Ereignis, das wir jetzt seit 10 Jahren sozusagen, das 10 Jahre zurückliegt, da komme ich darauf zu sprechen. Stuttgart 21 hat ja ganz deutlich gemacht, wie wichtig es ist, bei einer großen Infrastrukturplanung eben solche Aussprachen zu ermöglichen, uns vielleicht sogar intelligenter und mehr davon zu bekommen. Es war damals im Gespräch ein zweiten Erörterungstermin, der sozusagen in der frühzeitigen Beteiligungsphase aufgelegt wird, dazu zu nehmen, andere Möglichkeiten, informelle Beteiligungsmöglichkeiten noch hinzuzufügen. Also das waren damals ganz, ganz wesentliche Forderungen, nicht nur sozusagen der Umweltverbände oder der breiten Teil der Öffentlichkeit, sondern auch ganz prominent Kanzlerin Merkel hat sich dafür ausgesprochen. Und insofern, das unterstreicht nochmal, wie wichtig es ist, dass man jetzt nicht einfach sagt, wir machen sozusagen einen schriftlichen Austausch von Stellungnahmen und sagen, okay, das ist jetzt eine Konzession, sondern wir müssen eben versuchen zu lernen, und das betrifft ja alle. Das ist etwas, was glaube ich, jeder auch sofort unterschreiben müsse, dass wir in der digitalen Welt zurechtkommen. Das ist niemand in die Wiege gelegt, zumindest wenn er ein bisschen älter ist als 20 oder 25. Und deswegen ist das nichts, was sozusagen jeder stand. Das heißt, wir müssen anfangen, dass wir Pilotprojekte auflegen, dass wir schauen, was kann man überhaupt digital, was kann man da transformieren, was kann man alles ins Digitale bringen. Das ist möglicherweise sogar in dem einen oder anderen Bereich, da stimme ich Herrn Reit auch wieder voll zu. Da gibt es sogar Vorteile, die zu heben sind, wenn man sich anguckt, wie heute Erörterungstermine durchgeführt werden. In der Regel sind das ja auch Veranstaltungen, wo sehr einseitig bestimmte, sagen wir mal, Akteure dann die entsprechenden Behörden oder die Vertreter die Auskunft geben müssen oder der Vorhabenträger zu irgendwelchen Aussagen befragen. Umgekehrt ist das immer relativ weniger der Fall, also dass es wirklich eine dialogorientierte Veranstaltung gibt. Also wir haben, und da könnte ich noch eine ganze Reihe von sozusagen Dingen aufzählen, die so Erörterungstermin eigen sind, die eben nicht so laufen, wie wir das sozusagen schulbuchmäßig gerne hätten, was die Funktion betrifft, was Professor Ernst vorhin so sehr schön aufgeblättert hat. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es eine ganze Reihe von Verbesserungen gäbe, Potenzial dafür für digitale Webkonferenzen. Natürlich wird man nicht alles übersetzen können. Natürlich werden bestimmte Dinge anders laufen. Es wird digital affine Personen werden natürlich Vorteile haben. Aber wir sollten es versuchen. Das ist es alles. Es ist sozusagen, das ist ganz wichtig. Und denn was wäre denn die Alternative, wenn wir weniger Dialog organisieren, wenn wir nur noch auf sozusagen unverbindlichen schriftlichen Austausch unsere Stellungnahmen konzentrieren können? dann geht etwas verloren, was sozusagen, auch wenn die Erörterungstermine nicht perfekt sind, gibt es doch in der Regel ein bisschen was geklärt ist, vielleicht auch ein bisschen Vertrauen, was sozusagen etabliert werden konnte. Und wenn wir das nicht beibehalten, dann verlagern wir möglicherweise bestimmte Prozesse in Gerichtssäle. Das wollen wir alle nicht, denn wir wollen, da stimme ich meinen Vorrednern auch zu, wir wollen, dass Infrastrukturplanung effizient, aber auch mit der entsprechenden gebotenen Öffentlichkeit und der Flankierung dieser und dann damit auch einhergehend mit einem Verständnis, ich rede noch nicht von Akzeptanz, einhergeht, das muss gewährleistet werden. Und da sitzt sozusagen, das ist ja das, was der Bundestag auch macht und auch braucht, das ist sozusagen eine Demokratie im Kleinen, die da abläuft. Und ich denke, das ist wichtig, dass man sozusagen hier sehr schnell lernt, und diese Lernkurve vermisse ich im Moment, und da rege ich nur an, mehr drauf zu satteln, das Gesetz in der Hinsicht nachzubessern.
So, vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zur Fragerunde und beginnen mit der Union. Herr Amthor, bitte.
Ja, Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlichen Dank an die Damen und Herren Sachverständigen, auch für die durchaus positiven Bewertungen dieses Gesetzes. Das ist uns, wenn ich das kurz vorwegschicken darf, auch ein echtes Anliegen, denn das ganze Thema Digitalisierung unserer Planungsverfahren geht auch weiter, als es die Corona-Pandemie reicht. Und ich habe resümierend zum Ende der ersten Beratung des Gesetzes gesagt, als wir es beschlossen haben, wir müssen aus der Not von Corona die Tugend der Digitalisierung machen. Und deswegen ist auch wichtig, dass wir dieses Gesetz entsprechend evaluieren und überprüfen. Das ist uns ein Anliegen, aber jenseits von langen Berichten, glaube ich, ist es doch auch gut, dass wir heute schon die Gelegenheit haben, über Erfahrungen zu sprechen. Das möchte ich mit zwei Fragen vertiefen. Eine Frage an Herrn Otte und eine Frage an Herrn Reit. Herr Otte, ich würde aus Ihrer Erfahrung auch als Genehmigungsbehörde noch mal hinterfragen wollen, was ist denn Ihre Erfahrung zum zeitlichen Horizont eigentlich solcher Planungsverfahren? Ich habe den Eindruck, mancher hat den Eindruck in der politischen Debatte, dass es eigentlich viel schneller geht. Ich glaube, wir müssen schon sehen, ehe solche Instrumente greifen und dass sich Planungsbeteiligte darauf einstellen, braucht es auch eine gewisse Zeit. Das ist aus meiner Sicht ein Argument dafür, dass wir jetzt hier nicht das Planungssicherstellungsgesetz schon in allen Nuancen ändern, sondern auch deutlich machen, wir halten es jetzt aufrecht. Und deswegen Ihre Erfahrung, wie lange dauern eigentlich solche Verfahren, wie lange brauchen Beteiligte eigentlich Zeit, um sich einzustellen, was wäre ein günstiger Zeitpunkt für die Evaluation, was halten Sie von dem von uns gewählten Zeitpunkt? Und Herr Reit, an Sie die Frage auch aus Ihrer Erfahrung. Sie haben ja in vielen Planungsfeststellungsverfahren beraten. Wie hoch ist die Relevanz eigentlich sozusagen für Investitionsentscheidungen von Planungsbeteiligten? Wir haben, als wir das Gesetz im vergangenen Jahr beschlossen haben, hier auch über Geheimschutzklauseln und anderes gesprochen. Ich weiß, dass es heute noch gelegentlich Kritik daran gibt, dass Unternehmen vermeintliche Geschäftsgeheimnisse im Internet veröffentlichen müssen. Deswegen haben wir als Gesetzgeber bewusst die Regelung präzisiert in Paragraph 3 des Planungssicherstellungsgesetzes. Und da würde ich dieses Thema gern noch mal aufgreifen, Betriebs- und Geschäftsgeheimnisschutz und Relevanz eigentlich des Planungsrechts für Investitionsentscheidungen. Ich danke Ihnen.
So, vielen Dank. Dann Herr Dr. Wirth.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank an die Sachverständigen. Wir haben gehört, dass es hier ein gewisses Spannungsfeld gibt, die epidemische Lage als Gelegenheit und Chance. Okay, Herr Baumann hat betont und dargelegt, wie es damals zu dieser Präsenz- und Bürgerpflicht kam. Wir haben jetzt eben gehört, dass es natürlich Erfahrungswerte gibt, dass nicht immer die Öffentlichkeit das Reale ist, sondern dass viele überhaupt nicht die Möglichkeit haben, solche Beteiligungen anzunehmen. Herr Baumann, wie sehen Sie das jetzt nach dieser Runde? Wie wesentlich ist die bürgerliche Beteiligung, die Präsenzpflicht gegenüber der Möglichkeit, digital Stellung zu nehmen und Einsicht zu nehmen, gerade für vielleicht auch ältere Menschen, die nicht so flexibel beweglich mehr sind? Und Herr Otte, Sie haben ausgeführt, dass Sie die elektronische Auslegung Verfahrensunterlagen ausdrücklich beibehalten wollen, so habe ich es verstanden, und auch, dass Sie aus Ihren schriftlichen Stellungnahmen da betont haben, dass Sie grundsätzlich auch andere Vorschriften beibehalten sehen würden. Welche sind das konkret und welche Vorteile für die Verfahren sehen Sie da? Vielen Dank.
Dann Herr Özdemir, bitte.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Sehr geehrte Damen und Herren Sachverständige, vielen Dank nochmal für Ihre Ausführungen und die kurzfristige Teilnahme. Meine Fragen richten sich jeweils eine an Herrn Palapüs in erster Richtung. Und da möchte ich Sie fragen, empfinden Sie die durch das neue Planungssicherstellungsgesetz neu geschaffenen Möglichkeiten auch der Online-Konsultation als ein gewinnbringendes Mittel, dass wir vielleicht auf Dauer auch jenseits einer Debatte, die wir heute führen, um Befristungen auch dauerhaft benutzen könnten? Und meine andere Frage richtet sich an Herrn Professor Ernst. Dahingehend die Frage, wir reden hier ja auch über die Gefahr oder die Angst der Mittelständler und der Industrie vor einem unbestimmbaren, unberechtigten Zugriff. Stichwort Geschäftsgeheimnisse sind gerade gefallen. Aber wie verhält sich das auch mit der Tatsache, dass wir unmittelbar gegenwärtig und selbst Betroffenen eigentlich nur diese Beteiligung im Sinne einer verkappten oder vorgezogenen Rechtsschutzmöglichkeit gewähren wollen und eben nicht beispielsweise Konkurrenten aus China oder sonst woher? Wie verträgt sich das miteinander? Vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Dann Herr Kuhle, bitte.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank an die Sachverständigen für die umfangreiche Darstellung. Ich habe zwei Fragen an Herrn Professor Ernst. Die erste Frage knüpft an eine Diskussion, die schon so ein bisschen hier vorgeführt und ausgeformt worden ist. Und das ist die Frage, inwieweit wir nach dem Ende der Pandemie eigentlich wieder auf den Status quo zurückgehen wollen oder ob wir nicht hier eine Pionierarbeit leisten mit diesem Planungssicherstellungsgesetz, aus der wir auch Rückschlüsse ziehen können auf eine Digitalisierung der Verwaltung insgesamt nach der Pandemie. Und insofern wäre meine Frage an Sie, lieber Herr Professor Ernst, welche Änderungen am Konzept des Planungssicherstellungsgesetzes, insbesondere der von Ihnen genannten Dialog- und Konfliktpräventionsfunktion, vorgenommen werden müssten, um eine dauerhafte digitale Lösung zu haben? Das wäre meine erste Frage. Und die zweite Frage knüpft an die Ermessensentscheidungen, die sich ja jeweils im Absatz 1 der Normen finden, die sich um die Bekanntmachung, die Auslegung und den Erörterungstermin finden, also Paragraphen 2, 3 und 5 des ursprünglichen Planungssicherstellungsgesetzes. Hier schreiben Sie in Ihrer schriftlichen Stellungnahme, dass auch bei der Ermessensentscheidung, bei der die pandemische Situation nicht ausdrücklich genannt ist, wie bei 5 Absatz 1, also bei den anderen Ermessensentscheidungen, trotzdem die pandemische Situation zu berücksichtigen ist. Hier wäre meine Frage, oder hier ist meine Frage, was heißt denn zu berücksichtigen? Heißt das, dass bei einer überschaubaren epidemischen Situation das Ermessen hier eingeschränkt ist oder womöglich sogar reduziert ist, sodass es nicht zu einer Digitalisierung des Termins kommen kann? Oder ist es lediglich ein Gebot der Berücksichtigung der epidemischen Lage? Aber man kann sich auch für eine digitale Lösung entscheiden, wenn die epidemische Lage eigentlich eine Präsenzveranstaltung zulassen würde. Vielen Dank.
Ja, Herr Kuhle, vielen Dank. Dann Herr Lenkert.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank an die Sachverständigen für die einführenden Stellungnahmen. Wir leben in der Bundesrepublik Deutschland leider immer noch in ländlichen Räumen ohne Breitbandausbau und wie Herr Otte von der Bundesnetzagentur es sicherlich weiß, mit einer Ausbauverpflichtung für mobiles Internet, die der Beschreibung spottet. Und zwar selbst wenn man 50 Mbit pro Funkmast hat, heißt das pro Teilnehmer natürlich nur eine Anzahl der Teilnehmer. Bei 10 sind es dann nur noch 5 und selbst da sind 98% nur die Ausbauverpflichtung. Oder in Zahlen ausgedrückt, 1,6 Millionen Menschen, Bürgerinnen und Bürger der Bundesrepublik Deutschland, haben rein technisch nicht die Möglichkeit und jetzt überhaupt von zu Hause so etwas durchzuführen oder wahrnehmen zu können. Das heißt also, diese fehlenden öffentlichen Möglichkeiten schränken gerade in ländlichen Räumen, wo besonders viele Planfeststellungsverfahren im größeren Maßstab auch stattfinden, im gesamtdeutschen Interesse natürlich oftmals, statt. Und da sind die Einspruchsmöglichkeiten eben dann vor Ort doch sehr eingeschränkt. Das bitte ich immer zu berücksichtigen. Und dann muss ich sagen, bei vielen Bauverfahren ist es nicht die Planfeststellung, die das längste Verzögerungspotenzial der Baufertigstellung in sich birgt. Dann möchte ich mal nach Hamburg schauen, zur Elbphilharmonie oder hier nach Berlin zu einem gewissen Flughafen. Es waren nicht die Planungsverfahren, die die massiven Verzögerungen hervorgerufen haben. Und wenn man die Ausschreibungsklagen sieht, also die Vergabeklagen, die in der EU stattfinden, wenn man die Verzögerung berücksichtigt, also auch da sehe ich viel Potenzial, schneller voranzukommen, aber da sehe ich null Tätigkeit. Ich sehe die Tätigkeit nur dort, wo die Öffentlichkeitsbeteiligung für Bürgerinnen und Bürger ist. Und da habe ich ein Problem damit. Und da sage ich Ihnen ganz offen, die befriedigende Wirkung ist natürlich, oder befriedigende Wirkung wird von vielen Unternehmen wesentlich besser erkannt als vom Gesetzgeber im Moment. Wenn ich sehe, dass die Deutsche Bahn Vorerörterungstermine macht, bevor sie überhaupt in die Planphasen geht, damit sie Probleme erkennen kann, um eben im Vorfeld Fehler auszuschließen, die Erkenntnisse der Bevölkerung mitzunehmen, dann sollte man dieses Instrument ausbauen und nicht fakultativ verkommen lassen. Und meine Fragen gehen an Herrn Rechtsanwalt Baumann. Zwei Fragen. Die erste Frage, da das Gesetz ja nicht für sich alleine steht, welche Auswirkungen hat das Planungssicherstellungsgesetz auf das Maßnahmengesetz Vorbereitungsgesetz? Und welche Möglichkeiten sehen Sie, die negativen Auswirkungen des Planungssicherstellungsgesetzes auf die zentralen Funktionen der Öffentlichkeitsbeteiligung zu minimieren? Danke.
So, Frau Dr. Nestle. Ja, danke schön hier für die Gelegenheit, das zu erörtern oder Fragen zu stellen. Meine beiden Fragen gehen an Herrn Schiesche. Meine erste Frage beschäftigt sich damit, was wir eigentlich brauchen. Sie haben ja durchaus auch die Chancen der Digitalisierung dargestellt und ich teile das auch. Ich glaube, man sollte von beiden Welten das Gute nehmen. Aber es gibt sicherlich auch viele Leute, denen es deutlich einfacher fällt, einen digitalen Termin wahrzunehmen, als anzureisen oder vielleicht gar mehrere Tage vor Ort zu sein. Aber was braucht denn die Bundesrepublik Deutschland, um im Bereich Erörterungstermine digital besser aufgestellt zu sein? Reicht da das Gesetz oder was braucht es, damit die Zulassungsbehörden das wirklich können? Meine zweite Frage geht nochmal auf dieses, ja, werden jetzt Erörterungstermine, warum werden sie so oft einfach durch Online-Konsultationen, also durch schriftliche Einwendungen ersetzt? Wie bewerten Sie das und warum spielt eigentlich das Thema Videokonferenz, also trotzdem ein dialogisches Element zu haben, aber eben online, solange die Pandemie ist, warum spielt das so eine geringe Rolle? Dankeschön.
So, ich hätte auch noch zwei Fragen und zwar an Frau Niemeyer als Vertreterin der Kommunalen Spitzenverbände. Frau Niemeyer, wenn Sie jetzt gerade gehört haben, dass es, oder anders ausgedrückt, können Sie bestätigen, dass es für ältere Menschen im ländlichen Raum Schwierigkeiten gibt, an den Verfahren teilzuhaben? Sie haben ja vorhin auch geschildert, dass gerade kleinere Kommunen, die weniger Möglichkeiten haben, auch Auslegungen noch in größeren Räumen zu organisieren, für das sogar eher darauf angewiesen sind als vielleicht größere Kommunen. Vielleicht können Sie zu dem Vorwurf, man würde damit quasi die älteren Menschen abhängen. Vielleicht können Sie dazu noch was sagen. Und eine zweite Frage. Ich persönlich gehe davon aus, dass wir einen Teil vieler Regelungen, die wir jetzt gerade sozusagen Corona-bedingt erproben, hinterher vielleicht auch beibehalten wollen und sollen. Gerade dieses Thema hybride Möglichkeiten, also einmal vor Ort zu kommen, aber auch digital teilzuhaben, das bewährt sich ja in vielen Bereichen, wahrscheinlich auch hier. Würden Sie es jetzt eigentlich begrüßen, wenn man jetzt im Prinzip schon mal im Vorgriff auf das Ende der Regelung fällt ja nicht dann so plötzlich wieder vier Wochen vorher das Ende vom Himmel, dass man jetzt schon mal anfängt zu schauen, zu evaluieren und einfach schon mal ein bisschen zu prüfen, was könnte vielleicht auch nach der Corona-Pandemie Bestand haben und was bewährt sich mehr und was bewährt sich weniger. Würden Sie das begrüßen, wenn man das jetzt im Prinzip in diesem Jahr auch schon beginnt? So, dann kommen wir jetzt zur Antwortrunde und beginnen mit Herrn Rechtsanwalt Baumann.
Ja, vielen Dank fürs Wort. Ich bin gefragt worden, ob einzelne Digitalinstrumente verbessert werden könnten, um dem Anspruch zu genügen, der da ist, dass ein Dialogverfahren stattfindet, das die Bürger mit einbindet in einer entsprechenden Form. Ich möchte nicht nur die alten Menschen in den Vordergrund stellen, sondern auch bestimmte soziale Schichten, die momentan Schwierigkeiten haben, sich zu beteiligen. Ich hatte in meinem Vortrag schon ausgeführt, dass es vielleicht sinnvoll wäre, dass man Vorschriften erlässt, welche Kommunikations-, Instrumentarien und auch ja, Maschinen oder irgendwelche Geräte dann zur Verfügung stellen kann, um anderen, die das nicht zu Hause alles zur Verfügung haben, die Möglichkeit zu eröffnen, auch teilzunehmen. Ich glaube, dass das gerade auch in den Bereichen, die wir als weiße Flecken in der Landkarte der Digitalisierung haben, zu bestimmten Effekten führen kann, die positiv sind. Ziel muss es sein, dass wir die Öffentlichkeitsbeteiligung als wertig ansehen können und auch die Bürger den Eindruck nicht gewinnen, dass aus Gründen der Pandemie, die hereingebrochen ist und die uns veranlasst hat, auch als Gesetzgeber jetzt tätig zu werden, dass das zum Anlass genommen wird, die Öffentlichkeitsbeteiligungsrechte einzuschränken und dass hier auch von bestimmter Seite der Versuch unternommen worden ist, dann daraus, ich sage es jetzt mal in Anführungszeichen, Kapital zu schlagen. Der EuGH hat diese Beteiligungsrechte vor allen Dingen bei UVP-Vorhaben als außerordentlich wichtig angesehen, in der Altrip-Entscheidung sogar so wichtig, dass wir in den verschiedensten Verfahren, wo Fehler gemacht werden und die Öffentlichkeitsbeteiligung nicht ordnungsgemäß stattfindet, dann zu einer Aufhebung der Planfeststellungsbeschlüsse kommen. Wir müssen also schauen, dass wir das Anhörungsrecht, und das ist das, was da im Mittelpunkt steht, dann das Anhörungsrecht dann auch entsprechend umgesetzt wird. Ich bin gefragt worden, inwieweit das Maßnahmengesetz, Vorbereitungsgesetz beeinflusst wird von dem hier zu verlängernden Gesetzesvorhaben. Das Maßnahmengesetz, Vorbereitungsgesetz gilt ja für bestimmte Verkehrsinfrastrukturprojekte, die schon am Laufen sind und wo es unter bestimmten Voraussetzungen zulässig sein soll, dass nicht ein Planfeststellungsbeschluss erlassen wird, sondern dass der Gesetzgeber dann tätig wird, nachdem vorher durch die Verwaltung die Vorbereitungen geschaffen wurden. Das Problem, das generell schon besteht bei dem Maßnahmengesetz, Vorbereitungsgesetz, übrigens wieder ein Bandwurmname, wie bei Verkehrswegeplanungsbeschleunigungsgesetz und Ähnlichem. Ich bin da jetzt vor dem Gesetzgeber, vielleicht kann man das zukünftig auch anders machen. Das MGVG führt jedenfalls zunächst mal dazu, dass eigentlich eine Öffentlichkeitsbeteiligung durchgeführt werden sollte in einem normalen Anhörungsverfahren. Dieses findet aber wohl nicht statt und es wird dann auch hier schriftliche Stellungnahmen geben, die im Hin und Her und im Austausch schriftlicher Ergüsse dann zu einem Ergebnis geführt werden. Es wird dann dem Bundestag vorgelegt werden und Sie kriegen dann ein Produkt, das eigentlich nicht hinreichend diskutiert wird. Das befürchte ich jedenfalls. Und das führt dann dazu, dass Gesetze erlassen werden, die an sich schon schwierig umzusetzen sind, wie das Gutachten von Professor Zikow von der Universität Speyer gezeigt hat. Die vielen Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, sind damit in Gefahr. Es wurde dann gefragt, wie es denn ist, ob es noch Möglichkeiten gibt, hier auch in den entsprechenden Verfahren digitale Instrumentarien zu schaffen. Da hatte ich ja schon mich geäußert dazu. Ich glaube, dass wir zukünftig in der Situation sein werden, dass wir die Digitalisierung weiter betreiben sollten. Wir sollten allerdings versuchen, in Anbetracht der rechtlichen Voraussetzungen, die ich schon erwähnt habe, sehr intensiv darüber nachzudenken, wie die Schutzfunktion auch des Verfahrens gewährleistet werden kann und damit auch die entsprechende Beteiligungsfunktion. Ich bin kein Gegner dieser Digitalisierungsbemühungen bei den Verfahren. Nur so wie es momentan abläuft, sieht es eben so aus, dass das Ermessen bei Antragskonferenzen, ohne dass es eine Ermessensausübung, die sich schriftlich irgendwo niederschlägt, sofort so artikuliert, dass man sagt, es ist ja das Plansig gegeben und das Plansig eröffnet uns die Möglichkeit, Antragskonferenzen zu ersetzen durch das schriftliche Verfahren. Das ist ein gewisser Automatismus. Ich glaube, da sind wir uns relativ einig, der Herr Otto und ich, dass das in den Stromtrassenverfahren letztendlich in der Praxis so gelaufen ist. Die Erörterungstermin-Erfahrungen, die haben wir ja zum Teil noch gar nicht, weil das noch nicht so weit ist. Aber ich bin gespannt, wenn Ihre Worte dann sich niederschlagen in den Entscheidungen Ihres Hauses, dann freue ich mich natürlich darüber, wenn dann wieder Erörterungstermine anders stattfinden. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, da höre ich auch dann auf, dass wir bei diesen großen Verfahren, bei Stromtrassenverfahren, bestimmte Gruppierungen, insoweit räumlich auch abgegrenzt, dann in Kommunikationsräume einbinden und sagen, ihr könnt euch da einklinken. Wir machen hier eine Videokonferenz, da können wir mit 30, 40, 50 Leuten dann diskutieren über das Vorhaben und in Anwesenheit auch der Fachleute, die herangezogen werden. Und dann hätten wir praktisch zwar doch relativ viele dieser Kommunikationsräume, die wir ausschreiben müssen sozusagen, aber wir hätten eine Kommunikation, wie sie dem Erörterungstermin vergleichbar ist. Man sollte darüber nachdenken, was da machbar ist, wenn die Kontaktsperren, wie wir sie jetzt haben, aufrechterhalten werden oder vielleicht sogar noch verschärft werden.
Herr Baumann, vielen herzlichen Dank. Dann Herr Professor Ernst, bitte.
Ja, vielen Dank. Ich fange mal an mit der Frage von Herrn Özdemir. Ich kann das absolut nachvollziehen und ich sehe das auch, dass es so eine diffuse Angst oder Skepsis gibt gegenüber der Verbreitung von Informationen. Der regulative Normalfall in vielen dieser Verfahren ist, dass es tatsächlich, jedenfalls vom Gesetzwortlaut, eine Begrenzung auf betroffene Dritte gibt, wobei das relativ unbestimmt vorhanden ist, weil es eben nicht um Rechtsbetroffenheit geht, sondern um tatsächliche Betroffenheit, wer alles drunter fällt. Also in der Praxis ist das doch sehr viel weiter, als man sich das vielleicht bei einem Blick ins Gesetz vorstellt. Und ich glaube, das Problem, das jetzt aus Sicht derjenigen auf Sie zukommt, die eine gewisse Skepsis haben, ist einfach folgendes, dass nämlich man die Kontrolle über die Information, um die es einem geht, in diesem Verfahren verliert. Es gibt auch im herkömmlichen Verfahren genügend Möglichkeiten für Dritte, sei es Konkurrenten, sei es ausländische Interessenten, an diese Informationen zu kommen, weil sich das kaum mehr nachvollziehen lässt. Und das ist eben das Besondere an dieser Veröffentlichung, an diesem Prozess der Veröffentlichung, dass man die Kontrolle verliert. Wenn man normalerweise würde man wahrscheinlich die Betroffenheit eher über die inhaltliche Komponente abdecken, als schon an so einem vorgelagerten Schritt, dass man den Zugang erst eröffnet. Das kann man im Tatsächlichen machen, man kann es auch im Digitalen machen. Da sehe ich jetzt nicht den entscheidenden Unterschied. Unterm Strich wird das aber sicherlich diese Skepsis oder diese Angst kein geeignetes Mittel dafür sein, weil in beiden Fällen man dem nicht so richtig Herr werden kann, wenn es darum geht, Informationen zu veröffentlichen. Öffentlichkeit meint dann eben Öffentlichkeit. Ich komme dann zu den beiden Fragen von Herrn Kuhle. Zum ersten ging es um die Frage, welche Änderungen könnte man nachdenken, wenn es darum geht, das dauerhaft zu machen. Ich würde für verschiedene Grundsätze plädieren, nämlich einmal eine Parallelität von digitalen Verfahrenselementen zu herkömmlichen Verfahrenselementen. Das hatte ich vorhin schon gesagt. Ich bin skeptisch, ob die Rechtsprechung es akzeptieren würde, wenn man da großartige Abstriche macht, was die Effektivität der Öffentlichkeitsbeteiligung angeht. Und ich würde auf jeden Fall für eine Übergangsphase auch dafür sprechen, dass man herkömmliche Elemente und digitale Elemente tatsächlich parallel oder in einer hybriden Form verbindet. Wenn es dann um die einzelnen Aspekte geht, oder ganz kurz noch dazu, warum dieses Verbinden? Ich glaube, was im Moment das Problem ist, der Flaschenhals für unsere Regelung, ist tatsächlich die Verbreitung von tauglichen Internetzugängen. Das kann man nun durch rechtliche Anforderungen relativ schwer beeinflussen. Das ist einfach eine Phase, die wir durchschreiten müssen, bis die so weit verbreitet sind, auch das so weit angekommen ist bei der Bevölkerung, dass das für sie ein ganz taugliches Mittel ist. Das lässt sich eben durch Gesetze sehr schwer nur beeinflussen. Deshalb würde ich immer dafür plädieren, da beide Formen beizubehalten oder die eine beizubehalten, die andere auszubauen, aber inhaltlich eben gleichwertig. Im Einzelnen, wie gesagt, da würde ich einfach für die Niederschrift eine andere Option vorstellen. Wir haben das ja aus der Praxis gehört, sowas wie ein Telefonat lässt sich ohne weiteres bewerkstelligen oder man hat die Möglichkeit bei der Behörde vor Ort, also vielleicht der gemeindlichen Verwaltung, dort ein Terminal zu nutzen, wo man dann auch über einen Videochat mit der zuständigen Behörde seine Bemerkungen niederlegen kann. Ich würde mich dafür aussprechen, die Parallelität auch für die Auslegung von Verfahrensunterlagen einzuführen und die auch digital zu veröffentlichen, weil ich damit auch große Vorteile sehe. Ich glaube auch, und das schwingt nochmal den Bogen jetzt zu Herrn Özdemir, dass in häufigen Fällen der Praxis sich der Vorhabenträger auch mit der zuständigen Behörde austauscht, was jetzt hier eigentlich veröffentlicht und ausgelegt werden kann und was nicht. Und das scheint mir zumindest in der Praxis auch ein probates Mittel zu sein, um solchen Befürchtungen Herr zu werden. Und dann ganz wichtig, die Konferenz, und da möchte ich eigentlich das wiederholen, was ich vorhin gesagt habe und was auch eigentlich nach meinem Eindruck alle anderen Beteiligten gesagt habe, dass so ein persönlicher Austausch einfach einen sehr großen Wert hat. Ich gebe meinen Vorrednern recht, dass auch der digitale Zuschnitt große Vorteile bieten kann, wenn es darum geht, einen Ablauf zu strukturieren und auch einfach die Ordnung in einer Veranstaltung aufrechtzuhalten. Aber auch da könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass man so eine hybride Form, dass die einfach Vorteile bringt, um auch möglichst viele Bürgerinnen und Bürger zu beteiligen. Die zweite Frage zielt ja auf die Ermessensentscheidung ab. Und da war die Frage, wie konkret ist dieses Ermessen oder ist die Berücksichtigung im Rahmen des Ermessens zu verstehen? Ich könnte mir vorstellen, dass man tatsächlich zu so einer Art intendierten Ermessen kommt, und zwar aus zwei Gründen, nämlich einmal dem Sinn und Zweck der jetzigen Regelung. Es geht eben darum, die Auswirkungen der Corona-Pandemie abzufedern und das auch verknüpft, das ist der zweite Grund dann, mit der zeitlichen Befristung. Und das macht vielleicht nochmal deutlich, aus Sicht eines objektiven Dritten, warum dieses Gesetz eben auch nur zeitlich eine beschränkte Geltung haben soll. Und wenn man in diesem Zeitraum zum Ergebnis kommt, dass man es auch anders gut machen könnte, dass man es dann eben auch so machen sollte. Auch wenn jetzt das keine Sollregelung im Sinne des Gesetzes ist. Ich habe da auch keine Bedenken und insofern möchte ich mit meinen Vorrednern anschließen, dass die Praxis auch ein eigenes Interesse daran hat, das so weit wie möglich tatsächlich in Präsenz physisch vor Ort durchzuführen. Deshalb glaube ich auch nicht, dass das eine Regelung wäre oder eine Auslegung wäre, die auf sehr viel Widerstand bei Behörden treffen würde. Vielen Dank.
Vielen herzlichen Dank. Dann Frau Niemeyer, bitte. Oh, jetzt sehe ich gerade Frau Niemeyer nicht und ich höre sie auch nicht. Dann würde ich jetzt vorschlagen, jetzt ist sie wieder da.
Entschuldigung, ich weiß, irgendwas hat sich ausgeschaltet. Ja. Sie hat gefragt nach der Praxis im ländlichen Raum. Da ist natürlich in der Tat die noch nicht hundertprozentig erschlossene Breitbandverfügbarkeit schon natürlich ein Problem, um auch wirklich hier voll digital unterwegs sein zu können. Aber das ist in dem Fall jetzt eigentlich auch kein Hindernis. Also ich kann, wie gesagt, in erster Linie hier nur auf die Erfahrungen in der Bauleitplanung doch schon eigentlich ganz gut zurückgreifen, weil wir uns hier im letzten Jahr auch mit unseren Städten und mit den Mitgliedern des Städte- und Gemeindebundes natürlich auch entsprechend ausgetauscht haben. Man nutzt die Sicherheit, die das Sicherstellungsgesetz einem bietet, indem man eben bei der Bauleitplanung dann auch in der Bekanntmachung, wenn die Offenlage dann bekannt gemacht wird, darauf hinweist, dass die Unterlagen eben im Netz zur Verfügung stehen und man auf diesem Weg die Möglichkeit der Beteiligung hat. Aber es ist nicht so, dass die Städte dann eben darauf verzichten, die übliche Form, wenn ich sie mal so nennen mag, der Beteiligung auch weiterhin parallel noch durchzuführen. Und es wird, das kann man, da hat man ja jetzt Freiheiten. Es wird natürlich so gemacht, dass man jetzt natürlich nicht mehr freien Zugang jederzeit zu den Räumlichkeiten hat, sondern man wird gebeten, einen Telefontermin zu vereinbaren. Es gibt Kontakt, die werden Kontaktadressen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Planungsämtern, wo man anrufen kann, wo man etwas vereinbaren kann und wo man auch sogar sich mit jemandem gezielt verabreden kann, der einem die Planunterlagen dann auch nochmal erklärt. Also da gibt es sehr viele Varianten, was gemacht wird. Es wird auch die Bekanntmachung erfolgt nicht nur auf amtlichem Wege, auch hier gibt ja das Planungssicherstellungsgesetz Erleichterungen, sondern das passiert auch in Tageszeitungen, in kostenlosen, sag ich mal, Zeitungen, die in die Briefkästen als Wurfsendung verteilt werden, damit auch wirklich sichergestellt ist, dass jeder die Möglichkeit hat, sich zu informieren und erreicht werden kann. Also da mache ich mir eigentlich keine Sorgen, dass hier jemand, der wirklich sich auch aktiv beteiligen möchte und eben auch die technische Infrastruktur nicht zur Verfügung hat, dass der sich nicht auch beteiligen kann. Also davon kann man ausgehen, dass das auch im ländlichen Raum gehandhabt wird. Die Beteiligungskultur ist eine hohe in den Städten, wo die kommunalen Spitzenverbände eben auch bereits seit geraumer Zeit hier auch werbend und unterstützend tätig werden. Und das ist auch bei den Städten angekommen bei der Bauleitplanung. Die nächste Frage betraf die Evaluierung. Da haben Sie sicherlich vollkommen recht, da stimme ich Ihnen zu, dass man nicht bis Ende des nächsten Jahres warten sollte, um dann wirklich die Auswirkungen dieses Gesetzes in Erfahrung zu bringen. Aber ich glaube, man müsste vielleicht doch noch einen gewissen Vorlauf einkalkulieren, zumindest wenn jetzt diese Verlängerung kommt, dass man das Jahr vielleicht noch abwartet und Erfahrungen sammelt, weil unsere Austausche, wie gesagt, haben ergeben, dass in einem großen Teil der Städte eigentlich man jetzt erst auch anfängt, verstärkt das Gesetz zu nutzen. Und ich denke aber, wenn man gegen Ende des diesen Jahres anfängt, die Erfahrungen abzufragen, dann hat man noch den Laufe des Jahres 2022, um hier wirklich auch sorgfältig noch zu Ergebnissen zu kommen und gegebenenfalls dann die Regelungen, die sich bewährt haben, auch das Dauerrecht zu übernehmen.
Vielen herzlichen Dank, Frau Niemeyer. Herr Otte, bitte.
Ja, ich komme zurück auf die Frage von Herrn Amthor, was meine Erfahrung ist zu dem zeitlichen Horizont. Also aus meiner Sicht ist der Zeitraum für die Verlängerung sehr gut gewählt. Das hat eben damit zu tun, dass wir einen relativ langen Vorlauf in unseren Verfahren haben. Ich plane im Prinzip heute für Mai, Juni schon Antragskonferenzen, gegebenenfalls dann eben auch nach dem Plansieg. Das heißt, wir haben einen deutlich längeren Planungshorizont und ich glaube auch, dass wir zwar jetzt schon einen sehr guten Erfahrungsschatz haben, aber wir würden den in diesem Jahr noch gerne weiter anreichen und dann natürlich auch noch genug Zeit für die Evaluierung haben, damit der Deutsche Bundestag dann im Lichte dieser Erfahrungen entscheiden kann und dann ist Ende nächsten Jahres, glaube ich, ein guter Zeitraum, wo wir das Plansieg haben. Natürlich auch verbunden mit der Hoffnung, dass die Pandemie bis dahin dann besiegt ist. Denn das lag ja, glaube ich, der ursprünglichen Einschätzung zugrunde, dass man gesagt hat, wir machen es mal bis Ende März 2021, weil wir, glaube ich, damals alle miteinander natürlich sehr gehofft haben, dass die Pandemie selber uns nicht mehr in der Weise beschäftigt, wie sie es aktuell tut. Stichwort Evaluierung, da komme ich zu der zweiten Frage, nämlich welche Dinge aus unserer Sicht durchaus überlegenswert dauerhaft auch überführt werden könnten. Da möchte ich wieder ein bisschen unterscheiden zwischen dem Regulierungsbereich, wie ich es vorhin dargestellt habe, und dem Bereich Netzausbau. Im Regulierungsbereich nehmen wir wahr, dass gerade auch die Unternehmen, die ja in der Regel die Beteiligten am Verfahren sind, händeringend fordern, dass man Videokonferenzen anstatt öffentlicher mündlicher Verhandlungen macht. Das spart denen auch unter anderem natürlich Reisezeiten. Die kommen dann ja hier in der Regel nach Bonn zur Bundesnetzagentur, um in TK-Verfahren, in Eisenbahnregulierungsverfahren, in Verfahren nach dem Postgesetz oder nach dem Digi-Netzgesetz hier an öffentlichen mündlichen Verhandlungen teilzunehmen. Also da fordern quasi die Adressaten dieser Verfahren selber, dass wir idealerweise dauerhaft davon Gebrauch machen können. Für den Bereich Netzausbau, also die Planfeststellung, ist es so, dass wir in der Tat uns gut vorstellen können, dass die digitale Auslegung auch weiterhin möglich sein wird, auch nach der Corona-Pandemie. Das ist zumindest überlegenswert. Das wäre eine Idee von uns, weil das in der Tat auch einen Digitalisierungsschub bringt. Ansonsten ist es ja so, dass wir für Antragskonferenzen und Erörterungstermine in die Region fahren, also zu den Leuten kommen. Und das hat auch einen hohen Wert. Ja? Also das ist über das Kommunikative hinaus, glaube ich, auch nochmal ein Signal, dass wir quasi nicht in Bonn zwar entscheiden am Ende des Tages, aber wir kommen zu den Leuten hin, um da vor Ort dann auch zu diskutieren. Das ist, glaube ich, auch ein hohes Gut, was ich durchaus ohne Corona-Pandemie beibehalten möchte. Aber auch da schadet es nicht, vielleicht für einfachere Sachverhalte auch diese digitalen Beteiligungsmöglichkeiten da zu haben. Gerade wenn ich nur relativ wenig Leute habe oder ein Verfahren habe, wo vielleicht die Leitungsführung nicht so umstritten ist wie bei diesen Großverfahren, da ist es durchaus sinnvoll, das auch mal anzubieten mit Zustimmung der Beteiligten, eine Videokonferenz zu machen. Und wir wollen das auch weiter prüfen und würden das gerne auch dann in die Evaluierung einbringen wollen, diese Erfahrung. Vielen Dank.
Vielen herzlichen Dank. Dann bitte noch Herr Palapis.
Ja, Herr Zimmer, danke schön für Ihre Frage, die dahin geht und Sie die Frage stellen, ob das Plansicherstellungsgesetz als gewinnbringendes Mittel dauerhaft für die Zukunft eingesetzt werden kann. Ich möchte da nochmal zurückspringen in der Begründung für letztes Jahr. Es war absolut verantwortungsvoll, richtig und wichtig, dass die Politik das Plansicherungsstellungsgesetz installiert hat. Denn diese Maßnahme hat die Handlungsfähigkeit jederzeit unter besonderen Bedingungen gewährleistet. Wir möchten ganz klar und deutlich aufzeigen, dass wir durch die Verfahrensschritte, die jetzt dann üblich werden, wie zum Beispiel die Online-Konsultation im Verfahren, nicht als Standardersatz für die Präsenzerörterung unter normalen Bedingungen genommen werden sollen und die gewohnten Abläufe ohne Pandemie außer Kraft setzen. Mit dieser Vorgehensweise unter pandemischen Verhältnissen ist es auch überhaupt oder kann es gar nicht Absicht eines verantwortlichen Antragstellers sein, irgendwelche Rechte oder Informationen abzuschneiden, die dem Einwender oder dem Betroffenen zustehen. Denn die Frage muss ja wirklich gestellt werden, und der Professor Reit hat sie ja auch gestellt, was wäre denn die Konsequenz, wenn wir das nicht hätten? Wir hätten Stillstand und ein Nicht-Vorankommen in wichtigen Projekten. Und letztendlich ein Beschluss, ob es ein B-Plan ist, eine Planfeststellung, Plangenehmigung, was auch immer, welches nicht im Verfahren transparent gelaufen ist, kann auch nie im Interesse des Antragstellers sein. Denn was sind, wenn da die Konsequenzen? Eventuell muss der Genehmigungsinhaber mit aufwendigen Klageverfahren rechnen, mit langjährigen Behinderungen und so weiter. Und vor allen Dingen, diese Projekte, die unter diesen Bedingungen genehmigt werden, werden in der Öffentlichkeit niemals die Akzeptanz finden. Und daran kann, glaube ich, keine gelegen sein. Es ist hier gerade auch angedeutet worden, die Erreichbarkeit der Informationen, wie das für den Betroffenen erschlossen werden kann. Unser Statement ist, unter diesen Bedingungen ist es ein gutes Verfahren und man soll schauen zukünftig, was kann man übernehmen. Und gerade im Bereich der Online-Konsultation ist es, glaube ich, ein gewinnbringendes Mittel. Voraussetzung natürlich, die Digitalisierung ist in Deutschland gleichschreitend voran, dass bei der Flut der Informationen auch der Interessierte sich viel besser informieren kann und sich viel besser mit der Materie befassen kann. Darum letztendlich, man soll nach dem Zeitraum der Verlängerung schauen, welche Vorteile kann man übernehmen. Im Bereich des digitalen Verfahrens könnte man sicherlich auch Cluster-Aufgaben vorgeben, die die Verfahren effizienter machen und letztendlich auch die Problemstellungen schneller und besser fokussieren. Danke.
Ja, vielen herzlichen Dank. Dann Herr Professor Reit, bitte.
Ja, Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren, Herr Amthor, Ihre Frage zielte in die Richtung Investitionssicherheit und auch Planungs- und Rechtssicherheit, wobei ich dabei an sich dem Planungs- und Rechtssicherheit in den Vordergrund stellen möchte, weil das sozusagen gewissermaßen die Mutter aller Konsequenzen ist. Mehr kann Gesetzgebung im Bereich von Zulassungs- und Genehmigungsverfahren natürlich nicht leisten. Alles andere ist Sache des Marktes. Was Planungs- und Rechtssicherheit angeht, und zwar egal, ob es jetzt private Vorhabenträger sind oder ob es die öffentliche Hand ist, im Bereich von Straßenbauvorhaben, Wasserstraßen und Ähnlichem, was dort eigentlich als ganz entscheidend angesehen wird, sind möglichst klare Regelungen. Es geht gar nicht darum, ob das Verfahren etwas länger oder etwas kürzer geht. Kürzer ist natürlich immer besser, darüber muss man gar nicht sprechen. Das ist nicht der entscheidende Punkt. Aber das Wichtigere ist, dass man klare Regelungen hat, mit denen man arbeiten kann. Das häufige Problem in vielen Zulassungsverfahren ist, dass man darüber rätselt, was mit bestimmten Vorschriften gemeint ist und was man an Anforderungen erfüllen muss. Das ist häufig ein Problem, vielleicht weniger hier im Verfahrensrecht, das ist mehr ein Thema des materiellen Rechts. Ich denke an Dinge wie Wasserrahmenrichtlinie oder Ähnliches, wenn man davor sitzt und sich fragt, was ist damit eigentlich gemeint. Und sowohl die Fachberater als auch die Rechtsberater sagen, das wissen wir auch nicht so genau, das könnte man unterschiedlich sehen. Und es finden etliche Zirkel und Diskussionen und Besprechungen statt, das zu machen. Das sind eigentlich eher die Schwierigkeiten. Also klare rechtliche Vorgaben sind eigentlich das, was für Vorhabenträger ein ganz entscheidender Punkt ist. Und da finde ich, auch wenn man über einzelne Regelungen des Gesetzes, über das wir hier sprechen, über das Planungssicherstellungsgesetzes diskutieren kann und ob bestimmte Dinge unter Paragraph 2 oder Paragraph 3 fallen, alles geschenkt, darüber mag man dogmatisch diskutieren. Aber dem Grunde nach ist relativ klar, was alles in welcher Weise unter diese Bestimmungen fällt. Und ich habe insofern auch zwar die ein oder andere akademische Abhandlung gelesen, wie man Dinge auslegen muss, aber dem Grunde nach funktioniert die Anwendungsgesetzes relativ reibungslos. Das muss man, glaube ich, eingestehen. Und insofern ist das im Hinblick auf Rechtssicherheit und Rechtsklarheit ein, wie ich finde, durchaus gutes Gesetz. Sie sprachen Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse an. Und das ist natürlich immer wieder ein Thema. Aber man sollte sich darüber im Klaren sein, das Thema sollte man nicht überbewerten. In den meisten Verfahren spielt es dem Grunde nach keine Rolle. Bei Verfahren der öffentlichen Hand, Straßenbau, Wasserstraßen und so weiter, ohnehin nicht, weil da ist nicht viel mit Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen. Bei den meisten privaten Vorhaben ist das nicht sehr viel anders. Dabei bin ich nicht nur bei Baugenehmigungsverfahren, auch wenn Sie Genehmigungsverfahren für Windenergieanlagen oder Ähnliches haben. Da geht es ja nicht darum, dass man in Antragsunterlagen für eine Zulassung offenbaren muss, was man damit verdient oder Ähnliches. Sondern es geht in erster Linie um technische Anforderungen. Da ist es aber bei den meisten Projekten so, dass das nicht wirklich relevante Themen sind. Ich kenne Bereiche, da ist das durchaus von Bedeutung, etwa im Bereich der chemischen Industrie, die mit ihren Anlagengenehmigungsverfahren da natürlich durchaus Probleme haben und da auch sehr bewusst differenzieren zwischen Internet und normaler Beteiligung, die auch akzeptiert haben, gerade die großen Chemieunternehmen, dass es die Beteiligungsschritte, dass die notwendig sind, dass die gesetzlich vorgegeben sind, aber sehr sorgfältig darauf achten, dass die Auslegung von Unterlagen, die man einsehen kann, das eine ist, aber qualitativ ist was völlig anderes darstellt, wenn diese Unterlagen ins Internet eingestellt werden und beliebig weltweit gestreut werden können. Das macht da durchaus einen Unterschied. Das Planungssicherstellungsgesetz geht ja auf den Punkt ein Stück weit ein. Das sagt erstmal ganz allgemein, dass das § 30 des Verwaltungsverfahrensgesetzes ohnehin sagt, dass eben betriebliche Geschäftsgeheimnisse nicht unbefugt offenbart werden dürfen. Das ist eine Frage der Abwägung. Wenn man dazu kommt, dass das Geheimhaltungsinteresse überwiegt, dann wäre es unbefugt. Dann ist das Thema ohnehin erledigt, mit oder ohne diese neue Regelungen. Das andere ist die Frage bei der Schwelle darunter. Und da sagt das Gesetz eben hier, wenn der Vorabträger nicht zustimmt, da muss man eben warten, bis ausgelegt wird. Ob diese Regelung so der Weisheit letzter Schluss ist, will ich jetzt an dieser Stelle gar nicht bewerten. Darüber sollte man möglicherweise noch mal nachdenken. Aber das Problembewusstsein dafür zu haben, dass gerade für sensible Bereiche, Hochtechnologie, dass dort eine Verbreitung im Internet schon eine andere Qualität hat, als das jetzt bei einer normalen Auslegung der Fall ist, darüber sollte man sich schon im Klaren sein und da sollte man auch über geeignete Lösungen nachdenken. Aber auch das ist, wie ich finde, ein Thema der Evaluierung und weil es eben nur letztendlich auch einen relativ kleinen Kreis von Vorhaben betrifft, sollte man es auch dahin verlagern und jetzt nicht darüber nachdenken, in der Kürze der Zeit, die jetzt noch bis zum Auflaufen des derzeitigen Gesetzes zur Verfügung steht, hier nochmal herum zu experimentieren und Dinge zu ändern. Das scheint mir dann übers Ziel hinauszuschießen. Vielen Dank.
Ja, vielen herzlichen Dank. Und dann kommen wir noch zum Schluss zu Herrn Dr. Tschische.
Ganz herzlichen Dank, Herr Sitzende. Frau Dr. Nestle fragte mich, was braucht eigentlich die Bundesrepublik, um den Erörterungstermin künftig digital durchzuführen mittels Webkonferenzen? Und die zweite Frage war, wie bewerte ich die bisherige, wohl geringere Rolle der Durchführung von Videokonferenzen statt des schriftlichen Verfahrens in dem bisherigen Planungssicherstellungsgesetz, in der Praxis des Planungssicherstellungsgesetzes? Zur ersten Frage, ich denke, Das sehen wir an vielen Bereichen, die Anforderungen, was Digitalisierung betrifft. Man braucht erstmal eine große Offenheit und sozusagen Problembewusstsein dafür, vor welcher Aufgabe man eigentlich steht. Und das ist ja so, wie wenn man von Land aufs Wasser geht. Es ist wirklich ein Paradigmenwechsel. Und das muss man sich klar machen. Man kann also nicht einfach im Gesetz schreiben, wir machen jetzt zukünftig Videokonferenzen und dann lässt man die Zulassungsbehörden alleine. Das wird nicht funktionieren. Und insofern braucht es also da eine ganze Reihe von Dingen. Lassen Sie mich aber erstmal nochmal sagen, ich bin auch ein Vertreter derer, die sagen, ein physischer Termin ist immer die beste Wahl. So wie jetzt beispielsweise dieser Termin ist dann halt hybrid, in der hybriden Variante durchgeführt. Das ist natürlich zeitgemäß und das ist auch sicherlich eine Variante, die man für die Durchführung von Erörterungsterminen sicherlich so gut durchführen können sollte. Die Webkonferenz ist dann sicherlich die zweitbeste Variante, zumindest aus meiner Sicht. Und als absolute Notlösung würde ich den schriftlichen Austausch bezeichnen. So eine Rangfolge könnte man auch gesetzlich normieren, zumindest irgendwann später, wenn man sich jetzt schon nicht durchringt. Aber ich glaube, das würde auch dem entsprechen, was sozusagen die Leistungsfähigkeit der jeweiligen Zusammenkünfte in etwa auch entspräche. Was bräuchte man? Man bräuchte darüber hinaus sicherlich ein entsprechendes begleitendes Programm. Man muss sowohl wissenschaftlich schauen, wo sind die Möglichkeiten, wo sind die Grenzen. Das braucht die Expertise von entsprechenden Wissenschaftlern. Darüber hinaus muss man Pilotprojekte starten und muss schauen, was geht, was nicht geht. Herr Otte hat es so schön darauf hingewiesen, vielleicht kann man mit 50 noch einen ganz guten Erörterungstermin sozusagen als Webkonferenz durchführen. Mit 150, mit 200 stelle ich mir das auch deutlich schwieriger vor. Das sind so, da muss man die Grenze ermitteln. Es geht darum, Barrierefreiheit zu gewährleisten. Es geht darum, datenschutzrechtliche Anforderungen. Geheimnisschutz wurde gerade auch gesagt. Das sind alles sehr viele verschiedene Bereiche, die muss man sehr sorgsam durchdeklinieren. Und nicht zuletzt braucht man ein ordentliches Webkonferenz-Tool. Man braucht ein Werkzeug. Keine Ahnung, welches das im Moment überhaupt hergäbe. Und muss man vielleicht selber was entwickeln, um den deutschen Erörterungstermin weiter salonfähig zu halten. Vielleicht ist es dann ein Exportschlager als soziale Innovation. Keine Ahnung. Aber das sind alles so Sachen, die fehlen. Und die ich mir wünschen würde, dass sich ein Ressort, vielleicht muss es ja nicht das Innenressort sein, vielleicht kann es auch ein anderes sein, vielleicht kann es auch gemeinsam irgendwie eine Initiative sein, dass da was auf den Weg gebracht wird, weil das ist, es ist so sehr voraussetzungsvoll. Ich habe das selber in einigen Pilotprojekten mit zur UVP-Plattform. Das ist einfach nicht sehr trivial. Es braucht sozusagen eine ganze Reihe von Voraussetzungen. Die zweite: Wie bewerte ich die bisher doch relativ geringe Rolle dieser Videokonferenzen? Es ist eben tatsächlich genau, was ich quasi gesagt habe, nicht so, dass man, wenn man sozusagen Gesetzgeber sagt, ihr könnt das ab jetzt machen, dass dann sozusagen die Zulassungsbehörden das dann eben auch, dass die dann auch die Ressourcen und die Ausstattung und vor allen Dingen das Know-how besitzen, das durchzuführen. Von daher braucht es vor allen Dingen in diesen Bereichen auch einiges an Zuwächsen, an Kompetenzaufbau. Und das ist ja was, das wurde ja hier schon einige Male angesprochen. Das ist ja sozusagen wie ein Brennglas. Uns hilft ja praktisch so ein Stück weit Corona, wenn man mal aus der Not der Tugend, ich glaube, Herr Amthor hat das vorhin gesagt, wenn man das wirklich aufgreift, dann ist es ja tatsächlich so. Und das sollte man einfach positiv auch nutzen. Und sollte da andocken, aber dann braucht man eben auch ein paar Dinge, die neben dem Gesetz eben auch auf den Weg gebracht werden müssen, und da sollte der Bundestag eben auch die entsprechenden Stellschrauben bedienen.
Ja, Herr Dr. Tschiesche, vielen herzlichen Dank. Ich kann nur bestätigen, auch der Bundestag hat sich in den letzten 12 Monaten weiterentwickelt im Rahmen der Pandemie, auch technisch an diversen Stellen. Das ist überall das gleiche Problem. Alles schnell gesagt und schwierig umgesetzt, um es mal so freundlich zu formulieren. So, im Hinblick auf die Uhrzeit schaffen wir das nicht mehr, eine zweite Fragerunde zu machen. Ich würde aber auch mal sagen, die wesentlichen Argumente sind ausgetauscht. Die schriftlichen Stellungnahmen liegen vor. Insofern würde ich 10 Minuten eher schließen, wenn ich hier keinen erbitterten Widerstand sehe. Das ist nicht der Fall. Ich bedanke mich bei Ihnen allen ganz herzlich für die Zuschaltung und auch für Ihr Kommen. Ich wünsche Ihnen allen noch eine gute restliche Woche. Bleiben Sie gesund und schließe damit die Sitzung. Dankeschön.